Sehr geehrte Damen und Herren, von nah und fern, von Koblenz bis Jerusalem, im Namen der christlich-fiedischen Gesellschaft von Koblenz darf ich Sie auch ganz herzlich heute Abend zu diesem Vortrag begrüßen. Am 28. November, wenn ich richtig in den Kalender geschaut habe, müsste das der Montag der nächsten Woche sein, also der nächste Montag, wäre Pinchas Lapid 100 Jahre alt geworden. Und das ist ja wirklich ein wichtiger Anlass, seiner auch zu gedenken. Ich habe mal im Bücherschrank meiner Mutter nachgeschaut und habe da auch 6 oder 7 Bände von Pinchas Lapid gefunden. Das zeigt ja doch eben, wie ganze Generationen von seiner Aufklärungsarbeit, von seinen Bemühen um den christlich-jüdischen Dialog geprägt worden sind. Und wer könnte uns besser über ihn erzählen als der einzige Sohn von Pinchas und Ruth Lapid, Yuval Lapid, den wir hier begrüßen, den wir eingeladen haben und der selber zweisprachig aufgewachsen ist, Deutsch und Hebräisch, nachdem es seinen Eltern Gott sei Dank gelungen ist, 1938 rechtzeitig nach Israel-Palästina auszuwandern. Und ich glaube, als 8-jähriger Junge hast du deinen Vater zum ersten Mal auf Vorträgen begleitet in Deutschland und bist dann als 13-jähriger an der Seite deiner Eltern endgültig nach Frankfurt ausgewandert, dort sesshaft geworden, nachdem deine Eltern diesen ja sehr bemerkenswerten Entschluss gefasst haben, wieder nach Deutschland zurückzugehen. Hast dort die Schule besucht, das Gymnasium beendet, BWL studiert, an einer Bank gearbeitet und dann ungefähr 1995 doch den Entschluss gefasst, ganz in die Fußstapfen deines Vaters einzutreten und sich auch intensiv für den jüdisch-christlichen Dialog zu engagieren. Hast viele judaistische Studien gemacht, ich glaube auch in der ganzen Welt, New York, London, Paris und Jerusalem, mit dem besonderen Schwerpunkt dann beim Chassidismus und der Kabbalah, also aus einer besonderen Seite, die ja vielleicht nicht ganz so bekannt ist. Seit 2010 bist du mit deiner Frau Barbara Deborah verheiratet, die vom evangelischen Glauben zum Judentum konvertiert ist und dich nun ganz intensiv auch unterstützt im christlich-jüdischen Dialog. Und nun Ende August ist jetzt auch deine Mutter Ruth heimgegangen. Da möchte ich, denke ich, auch im Namen aller Anwesenden meine herzliche Anteilnahme dafür aussprechen. Wir haben das ja uns ein bisschen so gedacht, dass wir den Vortrag im Dialog ein bisschen gestalten werden, indem ich gezielte Fragen stelle, damit du, Yuval, dann eben ausführlich dazu antworten kannst. Ich habe bei deinem Vater habe ich so ein bisschen eine Äußerung in Erinnerung, wo er sagt, wenn die Brücke der Verständigung zwischen Juden und Deutschen gelingt, nach all dem Schrecklichen, was in Deutschland passiert ist, was deutsche Juden angetan haben, dann könnte das eben ein Beispiel auch für die ganze Welt geben. Du selbst verstehst dich ja auch ein bisschen als Brückenbauer. Und so wäre meine erste Frage, was hat deinen Eltern eigentlich damals die Kraft gegeben, nach Deutschland, nach Frankfurt wieder zurückzugeben? Wenn man sich die Situation damals in den 70er Jahren vorstellt, da haben ja noch einige von den Tätern und Verbrechern wahrscheinlich selber gelebt, aber mit Sicherheit ja auch ihre Kinder. Und trotzdem haben sie diesen bemerkenswerten Entschluss gefasst. Was hat deinen Eltern dazu die Kraft und den Anstoß gegeben?
Ja, danke Alban, mein Palotinerfreund, mein geliebter Palotinerfreund aus früheren Jahren. Wir haben uns ja mindestens einmal gesehen und ich freue mich sehr, dass über den Verlag, Gütersloh Verlagshaus, bei dem ich mich sehr intensiv anfänglich bedanken muss, mir ganz, ganz wichtig, bevor ich mich bei Margit, Frau Margit und bei dir bedanke, beim Gütersloh Verlagshaus, meinem Hausverlag zu bedanken. Denn diesem Verlag, der ja mein Buch herausbringt, ist es zu verdanken, dass ich an euch, sprich an dich, GCOZ und an die evangelische Erwachsenenbildung in Koblenz weitergeleitet wurde. Darum einen ganz großen Dank meinem Verlag, mit dem ich sehr zusammenarbeite. Ich möchte zwei Namen unbedingt nennen. Das ist der Direktor Dietrich Stehn und Frau Gudrun Krieger, mit denen ich intensiv zusammenarbeite und das neue Buch herausgegeben habe. Denn diese Menschen, Dietrich Stehn und Gudrun Krieger, haben mich an verschiedene Einrichtungen, unter anderem an euch, weitergeleitet. Lieber Alban, die Frage ist sehr wichtig und sehr richtig. Und ich möchte dazu sagen, dass ich oft nachgedacht habe, was hat meine Eltern wirklich motiviert? Mein Vater ist übrigens dieses Jahr nicht nur 100 Jahre alt, sondern schon 25 Jahre in der Ewigkeit. Das heißt, wir haben drei große markante Tage. Meine Mutter ist vor 3 Monaten in die Ewigkeit gegangen. Mein Vater wurde vor 100 Jahren geboren und mein Vater ging vor 25 Jahren in die Ewigkeit. 3-mal lapide Gedenktage. Meine Eltern waren durchdrungen davon, liebe Freunde und Freundinnen des jüdisch-christlichen Gesprächs, alle, die heute hier sind, alle, die nachher in YouTube hören werden, von der Idee, wenn wir überleben durften, meine Eltern durften überleben den Wahnsinn, den deutschen Wahnsinn, ich nenne, dann müssten wir der Nachwelt etwas zeigen, was wir geben für das Überleben, sagen wir es mal so. Ich will nicht sagen, den Preis bezahlen, aber eine Leistung erbringen, um zu dokumentieren, dass sich das Überleben gelohnt hat, sagen wir es mal ganz direkt. Meine Eltern haben das nicht direkt ausgesprochen, aber ich habe es immer wieder gespürt, dass es ihnen ein Anliegen war, Deutschland, das sich so, wie meine Mutter sagt, so unanständig benommen hat, zu demonstrieren, wir Juden kommen zurück nach Deutschland. Wir haben eine Aufgabe, eine Berechtigung in Deutschland zu wirken. Und darum kommen wir nach Deutschland und möchten auf theologischer Ebene zeigen, was in uns steckt. Warum die theologische Ebene, liebe Freunde und Freundinnen? Weil meine Eltern, insbesondere mein Vater, Professor Pinchas Lapide, der Montag, wie gesagt, laut Alban 100 Jahre alt werden würde, mein Vater war davon durchdrungen, dem christlichen Europa, insbesondere akademischen Menschen zu zeigen, dass die Missinterpretation des Neuen Testaments, Fehleinstellungen und Feindbilder in Bezug auf das Verständnis Jesu in den Evangelien und in den paulinischen Aposteln zu diesem Antisemitismus und Antijudaismus geführt hat, der 6 Millionen Menschen, Juden, das Leben kostete. Mein Vater war ein brillanter Kenner der Schrift, der Heiligen Schrift, er beherrschte viele Sprachen und er war schon in frühen Jahren nach dem Holocaust durchdrungen davon, zu verstehen, was führte zu diesem Irrsinn, zu dieser Perversion des 12-jährigen deutschen Verbrechens, wobei ihn natürlich auch die anderen Tragödien interessierten, sprich die Pogrome und die Ritualmordlegenden im Mittelalter und die Inquisition. Mein Vater war ja ein hochintellektueller Mensch, der, nachdem er überleben durfte 1939 durch eine Flucht mit dem Kindertransport nach England und durch die Einwanderung nach Israel, erkannt hat, dass er verstehen will, was hat dazu geführt, was hat in der innersten Substanz dazu geführt, dass es solche Verbrechen christlicherseits gegenüber Juden gab, unter Berücksichtigung der Erscheinung, dass Juden das Volk sind, das Jesus, den Nazarener, den Heiland der Christen hervorbrachte. Und mein Vater hatte große Studienkollegen und auch einen großen Doktorvater in Israel, Professor David Flusser. Und dieser Professor David Flusser, der im Jahre 2000 in die Ewigkeit ging, hat mein Vater sehr stark impulsiert, beeinflusst dahingehend, dass mein Vater eine Verpflichtung, eine Schuldigkeit an den Tag legen musste, nämlich nach Deutschland zu gehen, als ein Sieger, der den Holocaust überleben durfte und Christ in Anführungszeichen, Albert, die Leviten lesen darf. Die Leviten in der Gestalt, dass er Christen natürlich auf sehr prononcierter akademischer Ebene zeigen möchte, wie Missverständnisse und Fehldeutungen, Fehlübersetzungen des Neuen Testaments zu katastrophalen Feindbildern Juden gegenüber führten. Das heißt, mein Vater kam 1974 mit meiner Familie, wie du vorhin aufgeführt hast, aufgrund einer eindeutigen Berufung durch Professor David Flusser, der sein großer Freund und Doktorvater war. Du musst nach Deutschland gehen. Du darfst nicht einfach in Israel weiterleben. Du kannst perfekt Deutsch, du kannst perfekt Griechisch, perfekt Latein, perfekt Hebräisch, Englisch, Französisch, Spanisch. Du kennst die Weltsprachen und du hast bei mir promoviert und viele Semester studierte Geschichte des Frühchristentums und die Geschichte der Genese des abendländischen Antisemitismus. Darum war mein Vater durchdrungen davon, liebe Freunde und Freundinnen, ich muss zurückkehren, auch in seine Heimatstadt, in seine Heimat Wien, Österreich. Mein Vater war in allen deutschsprachigen Ländern sehr aktiv im jüdisch-christlichen Gespräch. Und Vater wollte Christen zeigen, dass eine Relektüre, eine Neulesung, Relektüre des Neuen Testaments mit jüdischen Augen dringend erforderlich ist, um Feindbilder, die sich im Laufe von 2000 Jahren eingeschlichen haben und zu einem völlig verzerrten Judenbild und zu einer völlig verzerrten Jesusdarstellung geführt haben, zu korrigieren. Das hat ihn enorm bis zu seinem letzten Atemzug am 22. Oktober 1997 bedrängt und meine Mutter genauso. Meine Mutter war zunächst nicht so fasziniert von diesem Thema Relektüre des Neuen Testaments mit jüdischen Augen, aber mein Vater, der sie an den großen Universitäten in Jerusalem und Haifa kennenlernte, hat sie in seinen Bann gezogen und sie davon fasziniert: Ruth, wir müssen gemeinsam nach Europa ziehen, insbesondere ins deutschsprachige Europa, und Christen zeigen, sie brauchen um ihrer selbst willen eine neue Lesung des Neuen Testaments, weil mit diesen grauenvollen Fehlern der Übersetzung, die aus der Vulgata und aus der Septuaginta entstanden sind, können Christen kein neues Verhältnis zum Judentum und zu sich selbst als Abkömmling aus dem jüdischen Glauben nach der Katastrophe des Holocaust entwickeln. Das war für sie, für meine Eltern, insbesondere für meinen Vater, die entscheidende Triebfeder, eine Korrektur der unzulänglichen und fehlerbehafteten Lesung der Evangelien mit deutschen, französischen, englischen Augen und natürlich mit falsch verstandenen griechischen und lateinischen Übersetzungen, Alban. Hallo?
Ja, ich hoffe, ja, man hört mich wieder. Ja.
Ja.
Ich fand immer auch bei deinem Vater sehr bemerkenswert, dass er immer so differenziert auch geschaut hat und sich auch dagegen gewehrt hat, auch die Deutschen einfach nur pauschal zu beurteilen. Und das hat ihm sicherlich vielleicht auch geholfen, eben die Christen zu korrigieren mit ihren pauschalisierenden Urteilen. Vermutlich war das ja im Anfang nicht so einfach. Da ist er ja wahrscheinlich auch auf viele Widerstände gestoßen, als er die Unkenntnis kennengelernt hat, die bei vielen herrschte. Bei den einfachen Leuten ist das ja noch nicht so schlimm. Aber wenn selbst bei theologisch gebildeten Leuten unter den Christen viele Unkenntnis festzustellen ist, ich vermute, das hat deinem Vater auch erstmal einige Mühe gekostet, dagegen anzugehen.
Ja, das ist richtig, Alban. Mein Vater begann, ich erinnere mich 1974, ich war damals gerade Bar Mitzwa, jüdische Konfirmation, wir kamen in Deutschland an. Aber ich muss dir sagen, ich erinnere mich noch genau, die ersten Monate und Jahre 74, 75, 76 waren für meinen Vater, weil er ja schon vorgearbeitet hat. Ich will noch ein paar ganz große Professoren nennen, bei denen mein Vater studierte, auch wenn, selbst wenn Sie sie nicht kennen, aber ich will Ihnen zeigen, dass mein Vater ja präpariert war. Verstehen Sie? Mein Vater platzte ja nicht nach Deutschland hinein, völlig unvorbereitet, sondern mein Vater hat, wie gesagt, bei Professor David Flusser studiert, bei Professor Jecheskel Kaufmann, bei Professor Joshua Prawer. Er hat die Koryphäen des anfänglichen jüdischen Verständnisses des Neuen Testaments ja schon gründlich gekannt. Verstehen Sie? Er wusste ja schon, und das war ja sein Bestreben. Sein Bestreben war, ich komme als ein graduierter, sprich promovierter, großer Gelehrter, der eine Mission hat. Ich möchte sagen, Alban und Margit, liebe Freunde und Freundinnen europaweit, mein Vater hatte ein Sendungsbewusstsein. Das Wort habe ich schon in frühester Kindheit gehört, wusste damals noch gar nicht, was das überhaupt ist. Ein Sendungsbewusstsein. Ich dachte immer, bei Sendung handelt es sich um ARD oder ZDF, eine Sendung im Fernsehen auszuschreiben. Nachher wusste ich, dass das natürlich eine tiefe Vokabel war. Mein Vater hatte ein immenses, auch meine Mutter, Sendungsbewusstsein. Wir müssen das Wissen, das wir Juden haben, das er sich erwarb in Israel, bei Kaufmann, bei den großen Gelehrten und sich selbst aneignete. Wir müssen nach Deutschland ziehen, um Christen, ich betone Christen, Theologen, katholische, evangelische, freikirchliche, da neu zu prägen in Bezug auf ihr eigenes Neues Testament, in Bezug auf ihr eigenes Zweites Testament. Mein Vater kam 74, wie gesagt, an. Ich war damals in Schlepptau als Jugendlicher, als Heranwachsender, beziehungsweise sehr, sehr noch nicht entwickelter Jugendlicher, ein sehr junger Jugendlicher. Ich war in der Beobachtung, dass mein Vater sofort wusste, aufgrund seines Sendungsbewusstseins, was er zu tun hatte. Und die Jahre 74 bis zu seinem großen Unfall 1987, da hatte er einen schrecklichen Verkehrsunfall, die Jahre 1974 bis 1987, Herr Alban, waren Jahre eines kometenhaften Aufstiegs. Eines kometenhaften, gottgesegneten Aufstiegs. Es gibt kaum einen Theologen in der deutschen Szene von 1974 bis 1987, die mein Vater nicht mit seinem Feuer, mit seinem Elan, mit seinem Werf inspirierte, um mit ihm, es gibt ja Dutzende von Büchern, die nicht in diesem Buch enthalten sind, er hat wirklich die gesamte Theologie Deutschlands ergriffen mit seinem Feuer und seinem Wissen und seinem Appell, möchte ich sagen, liebe Christen, liebe führende Theologen Deutschlands, ich komme zu euch, weil ich aus den Quellen, aus den Quellen des Judentums euch zeigen möchte, dass, wie Rolf Renthoff, übrigens möchte ich auch kurz erwähnen, Professor Rolf Renthoff war ein ganz großer protestantischer Theologe in Heidelberg. Und Professor Rolf Renthoff, den ich noch persönlich erleben durfte, sagte schon in den 80er Jahren, ich zitiere ihn wörtlich, irgendetwas ist schiefgelaufen in der Beziehung zwischen Juden und Christen. Ich liebe Rolf Renthoff, er war auch ein Freund meiner Eltern. Ich durfte ihn auch persönlich treffen bei einem großen Vortrag im Rahmen meines Studium Generale, das ich gegeben habe. Und Professor Rolf Renthoff war ein Bahnbrecher des jüdisch-christlichen Dialogs, ein großer Mann aus Norddeutschland. Und er traf meinen Vater und er sagte ihm, Pinchas, es ist wirklich etwas schiefgelaufen in der Beziehung zwischen Juden und Christen und in der Beziehung zwischen unserem Bild von Jesus, dem Christen, und eurem jüdischen Jesus. Und das hat mein Vater enorm bestätigt, in diesem Fahrwasser weiterzuschwimmen. Dieses, was Rolf Renthoff nannte, etwas stimmt nicht. Nämlich diese Schieflage in der christlichen Wahrnehmung Jesu und der christlichen Wahrnehmung seiner engsten Freunde, Juden und Jüdinnen, zu korrigieren. Um ein paar weitere Namen zu nennen. Mein Vater war damals in einer richtigen Euphorie, Ekstase. Er ging von einem Kirchentag zum anderen. Ich durfte mitgehen, weil meine Mutter größten Wert darauf legte, dass der junge Yuval, 13, 14, 15-Jährigen, der noch in einer ganz anderen Welt steckte, dabei ist, um geprägt zu werden von diesem Kairos, von dieser Stunde, der rechte Augenblick ist das auf Griechisch, in der christliche Theologie sich umbesinnt, sich zurückbesinnt auf ihre Wurzeln. Ich erinnere mich, mein Vater traf zum Beispiel, ich erinnere mich an Helmut Gollwitzer, vielleicht ist dir das noch ein Begriff. Helmut Gollwitzer war ein ganz großer Theologe, auch ein Mitglied der bekennenden Kirche in der Nazizeit. Und meine Eltern hatten ihn immer Golli. Ich war auch sehr beeindruckt. Wir waren wirklich enge Freunde von uns. Brigitte und Helmut Gollwitzer, schon längst im Himmel, waren wirklich Busenfreunde meiner Eltern. Und die gingen bei uns ein und aus. Und Gollwitzer sagte Pinchas auf einem großen Kirchentag 1975, wir waren ja schnell per Du, Pinchas, du musst der deutschen Theologie neue Akzente setzen. Du musst das Jüdische, das wir Christen über 2000 Jahre überlesen haben, verlesen haben, zerlesen haben in meiner Terminologie, neu präsentieren. Und Golli und Pinchas hatten ganz große Auftritte auf den Kirchentagen, weiß ich, Berlin, München, Frankfurt. Und daraus entstand auch ein Buch. Pinchas Lapid hat mit Helmut Gollwitz ein Buch ausgegeben. Jesus-ein Flüchtlingskind? Das gibt es. Das ist auch in meinem Buch drin, in meinem neuen Buch. Kurzum, Pinchas hatte die Gunst der Stunde, Alban, mein Freund, mein Palotinerfreund in Fallender, ergriffen, nämlich in einer Zeit des intensiven Nachdenkens. Das war die Zeit nach dem großen Holocaust-Film. Ihr wisst ja, der große Holocaust-Film aus Amerika wurde 1979 ausgestrahlt. Das war ja der Durchbruch in Deutschland. Der Durchbruch, vielleicht erinnerst du dich noch, Alban, war der Film Holocaust. Kennst du noch? Vier Abende. Mit den Schockbildern des Jahrhunderts aus USA, die das Schicksal der Vernichtung der Juden in Europa darstellt. Ich erinnere mich noch, da war ich noch jünger als in den großen Auftritten mit Gollwitzer. Kurzum, dieser Film 1979 war ja der Durchbruch zu einem neuen Bewusstsein. Was haben wir Deutsche den Juden wirklich angetan? Ohne Beschönigung, ohne Kosmetik. Und im Zuge dieser Neuorientierung, dann kam ja noch dieser Film Nacht von Elie Wiesel, es kamen ja sehr viele harte Filme aus Amerika. Auch Nackt unter Wölfen, meine ich. Nackt unter Wölfen von einer großen ostdeutschen Schriftstellerin, die eine Jüdin war. Kurzum, es kamen so viele Filme begleitend zu der theologischen Arbeit meines Vaters, so dass der Boden, möchte ich sagen, präpariert war für diese Rollektür, zu Deutsch, eine neue Lesung des Neuen Testaments unter Zuhilfenahme jüdischer Kompetenz. Und mein Vater, wie gesagt, war wirklich ergriffen davon, ich muss, weil ich den Holocaust überleben durfte, ich bin Rastapide, deutschen Theologen zeigen, wie sie um ihrer selbst willen, Alban, ein neues Verhältnis zu ihrem Jesus, zu Jesus dem Juden entwickeln und, um es mal ganz hart zu sagen, ein antisemitismusfreies Christentum entwickeln. Ich wiederhole, mein Vater war davon bestrebt, wie Professor David Flusser und Professor Jeschke Kaufmann, all die großen Männer und Gollwitzer natürlich. Es muss möglich sein, dass nach solchen Tragödien im Laufe von 2000 Jahren Christen lernen, ein Antisemitismus und Antijudaismus freies Christsein zu leben. Punkt. Davon war er durchseelt, durchbrannt. Und das hat wirklich viele Christen sehr berührt. Kirchentage hat er gefüllt. Er hat auch lokale Kirchentage gefüllt. Er hat die Universität Göttingen, Heidelberg, und die KIHO, die er immer nannte, das ist die Kirchliche Hochschule Wuppertal, er ging dort ein und aus als Gastprofessor und war fasziniert davon, wirklich viele Studenten, sehr viele Studenten, zwei, drei Generationen zu prägen mit seinem Wissen. Es war eine Stunde des Aufbruchs, der Kairos, der rechte Augenblick, der günstige Augenblick. Weil Christen wirklich, wie Professor Rentschow und Gollwitzer und sogar der Schweizer Konservative Hans Küng, merkten, dieser Jude, Professor Pinchas Lapide, Überlebende des Holocaust, hat uns Wissen zu geben, dass wir über 2000 Jahre, nicht nur in der dunklen Nazizeit, über 2000 Jahre nicht uns angeeignet haben, weil wir in den Klischees steckten, um es mal hart zu sagen, die Juden haben Jesus Christus ans Kreuz geschlagen und die Juden sind die ewigen Feinde unseres christlichen Glaubens. Mal bewusster, mal unbewusster, mal halbbewusst hat das in den Herzen und in den Köpfen vieler Christen gewirkt. Und das hat viele Christen wirklich daran gehindert, in die Tiefe zu gehen. In meinem Buch zeige ich ja sehr fundiert, indem ich die wichtigsten Bücher im GVH-Verlag herausgegeben habe, wie gründlich mein Vater, Stellen im Neuen Testament, im Zweiten Testament, in der Bibel der Christen neu gelesen und Missverständnisse, die aufgrund von Unkenntnissen des jüdischen Glaubens korrigieren konnte. Das heißt, mein Vater war durchpulst, wie ich auch, nur ich bin viel emotionaler noch als mein Vater, wiewohl ich auch sehr akademisch arbeite. Mein Vater war durchzogen von dem Drang, ich will Christen, die ihr Christentum ernst nehmen, aber sich vergingen an Juden, zeigen, dass man akademisch mit Juden arbeiten kann, die selbst nicht an Jesus Christus glauben und selbst das Neue Testament nicht als das heilige Buch ihres Glaubens akzeptieren. Das ist auch meine Raison d'être. Ich bin selbst heute auch ein Professor an verschiedenen Hochschulen in Israel und auch in Reutlingen. Und ich zeige auch, dass ich ein Jude bin, der nicht an Jesus Christus glaubt und der nicht an die Trinität glaubt, wie mein Vater, und dennoch, wie mein Vater sagte, ein Mitspracherecht habe in der Beschäftigung, in der Auslegung des Neuen Testaments, weil, und jetzt ein schönes Wort von meinem Vater, weil das Neue Testament, die vier Evangelien, Markus, Matthäus, Lukas und Johannes, von Juden, für Juden, über Juden geschrieben wurden. Das war das Raison d'être. Das war das Leitmotiv meines Vaters, liebe Freunde und Freundinnen in ganz Europa. Mein Vater sagte schon 1974, wir Juden, akademische Juden natürlich, haben das Recht und die Verpflichtung, im Neuen Testament mitzusprechen, weil die Evangelien, das Herzstück des Neuen Testaments, von Juden, für Juden und über Juden geschrieben wurde. Und wenn nicht ein Jude, ein beschnittener Jude, sich da einmischt, wer dann? Wer dann, lieber Alban, hat das Recht, mit Christen, die keine Ahnung haben, um etwas ein bisschen schärfer zu werden, ohne persönlich zu werden, die keine Ahnung haben, was Sepphoris, was Galiläa, was Samarien, was Judäa, was Pesach, was Pharisäer, was Essener, was Sadduzäer, was Abendmahl, was Ephata, was Maranatha, was Halleluja, was Hosianna, was Amen bedeutet, ihn zu erklären. Das heißt, mein Vater wurde sehr deutlich in den großen Auftritten, ohne polemisch zu werden, genauso wenig wie ich, aber er zeigte Christen, dass sie keine Ahnung haben, um sehr deutlich zu werden, keine Ahnung haben, was die jüdischen Termini Technici im Zweiten Testament, wie die eben genannten, wirklich bedeuten. Was da wirklich sich abspielt in der Konfrontation zwischen Jesus und Pharisäern und Zeloten und Sadduzäern und den sogenannten, wie heißen sie, die Essener und den sogenannten Essenern. Das heißt, die verschiedenen Gruppierungen, die mein Vater deutlich herausarbeitete, vor dem Hintergrund ihrer sprachlichen Bedeutung und Sikaria wollte ich auch noch erwähnen. Verstehst du, mein Vater hat wirklich Christen an der Basis, Studenten und Pfarrer und Pastoren, als auch auf akademischer Ebene mit Gollwitzer etc. gezeigt, liebe Christen, ihr müsst dringend das jüdische Feld, dass ihr Entourage, würde man französisch gewählt sagen, Jesu wirklich kennen durch Forschungen, die damals neu waren, heute geht die Forschung weiter, damit ihr ein entzerrtes Bild eures Heilands bekommt, denn sonst habt ihr ein überlagertes bzw. verfremdetes Bild, antisemitisch, antijudaistisch verfremdetes Bild, das zu weiteren Tragödien führen wird im Klartext. Und ihr müsst, weil ihr wollt, das war ja das Bedürfnis in den 80er, 90er Jahren, ihr wollt ja umkehren. Viele Christen waren ja beschämt zu sehen, was im Namen eines verzerrten Christentums Juden angetan wurde. Und da spürte er deutlich, dass diese Teshuvah, diese Umkehrbewegung vieler Christen in den 70er, 80er, 90er Jahren sehr ausgeprägt war. Und darum reichte ihnen mein Vater die Hand, die theologisch Experten auf die Hand und sagte, ich bin bereit. Ich bin bereit, obwohl ich ein grauenvolles Opfer christlich-abendländischen Antijudaismus und Antisemitismus wurde, bin ich bereit, weil Gott mich hat diesen Wahnsinn überleben lassen, mit euch Christen, die ihr gebildet und lernhungrig seid, mich zusammenzusetzen und wichtige, signifikante Stellen, die missinterpretiert wurden, neu und fundiert zu lesen, damit ihr sie richtig und tiefgründig versteht, Alban.
Also, so wie ich das jetzt gehört habe, hat dein Vater ja eben zum ersten Mal viele Anstöße gegeben, aber obwohl er viele Unkenntnis feststellen musste bei den christlichen Gläubigen, war in der damaligen Zeit doch auch ein offenes Ohr, eine Lernwilligkeit vorhanden, was eben den Kairos, die günstige Stunde, damals ausgemacht hat. Nun würde ich mal fragen, ob man das an einem konkreten Beispiel ja vielleicht auch mal deutlich machen könnte, bei einem Text, der für das christliche Verständnis gerade dadurch wichtig ist, dass er oft ja in den christlichen Gottesdiensten gebetet wird, eben das Vaterunser. Wie würde dieses wichtige Gebet nach deinem Vater aus jüdischer Sicht verstanden werden müssen?
Ja, danke, Alban. Mein Vater hat unter anderem eine Relektür, Deutsch, eine Neulesung, ein Neuverständnis des Vaterunser, Avinu Malkeinu, gefordert, dargestellt, das übrigens auch Papst Benedikt Papst Benedikt der 16., der emeritierte Papst, in seinem Papstbuch ausdrücklich unterstützt hat. Ich gebe ein Beispiel. Wenn es im Anfang heißt, Vater unser, der geheiligt werde, dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, gib uns unser tägliches Brot, wie auch wir, und vergib uns unsere Sünden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Mein Vater, um es pointiert zu zeigen, hat großen Wert darauf gelegt, und ich habe das dann fortgesetzt, er hat mich gebeten, als er schon sehr krank war, das meinerseits fortzusetzen. Mein Vater hat großen Wert darauf gelegt, dass die zentralen Texte des Christentums, sprich des christlichen, christlich-jüdischen Glaubens, mit jüdischen Augen betrachtet werden, ohne im Mindesten etwas zu demontieren. Das heißt, mein Vater hat das Vaterunser in der Berglehre Jesu, das war auch eine Korrektur, die er vornahm, es war jetzt keine Bergpredigt, sondern er sprach von einer Berglehre, weil Jesus auf einem Berg saß und lehrte, nicht in einer Synagoge stand und predigte. Das heißt, mein Vater hat großen Wert darauf gelegt, dass die Berglehre und das darin enthaltene Vaterunser neu verstanden wird. Das heißt, er wollte zeigen, dass durch Kenntnisse, durch eine Rehebraisierung dieses Vaterunsers neben anderen Texte ein tieferes Verständnis, ich möchte sogar sagen, eine tiefere Verbundenheit mit diesem Gebet entsteht. Ich gebe ein Beispiel. Wenn es im Deutschen heißt und natürlich auch in allen Sprachen, die ich ja auch beherrsche, und Lateinisch und Griechisch, Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, setzte mein Vater schon den Rotstift an, indem er sagte, der Konjunktiv, der deutsche Konjunktiv, dein Reich komme, dein Wille geschehe, und dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dieser deutsche Konjunktiv, und geheiligt werde dein Name, kann so nicht gesprochen worden sein, denn in der hebräischen Sprache gab es weder damals noch heute einen Konjunktiv. Das heißt, Jesus kann nur gebetet haben, Vater unser, geheiligt wird dein Reich, dein Wille geschehe, und wie geht's weiter? Geheiligt wird dein Name, dein Reich kommt, dein Wille geschieht. Das heißt, mein Vater legte Wert darauf zu zeigen, dass jenseits jedweder Buchstabenklauberei es darum geht, zu verstehen, wie hat Jesus das Gebet wirklich gesprochen. Denn wenn es keinen Konjunktiv gibt, entsteht eine größere Unmittelbarkeit zwischen dem Sprecher und dem gesprochenen Text und zwischen dem Sprecher und Gott. Wenn Jesus gesagt hat, dein Reich kommt, respektive wird kommen, dein Wille geschieht, wird geschehen, und dein Name wird geheiligt und noch wird geheiligt werden, drückt er etwas aus, was in das jüdische Gottesbild natürlich viel besser passt als dieser wachsweiche, dieser sehr unzuverlässige deutsche Konjunktiv, der eine Distanz ausdrückt zwischen dem Beter und Gott. Der Jude betet, auch ich natürlich, und jedes Gebet im Judentum, das im Deutschen diese verfremdende konjunktivische Bedeutung bekommt, hat im Hebräischen die indikativische Unmittelbarkeit. Das heißt, Jesus kann nur gebeten haben, Vater unser, dein Reich kommt, es wird kommen. Das ist nicht ein frommer Wunsch, das im Deutschen ausgedrückt wird oder auch im Englischen, im Französischen, im Spanischen, im Portugiesischen, im Italienischen, sondern es drückt aus, Jesus wusste, dass das Reich Gottes, Malchuta die Schmaja, ein Zentralbegriff in der hebräischen Theologie, kommen wird. Es ist nicht eine vorsichtige Annäherung, wie der deutsche Konjunktiv oder französische Konjunktiv ausdrückt, sondern es ist eine Gewissheit, die Jesus ausdrückt, wie in allen Gebeten, dein Reich wird kommen, dein Wille, ob es uns passt oder nicht, wird geschehen. Und dein Name wird geheiligt werden, weil du so groß bist, unser Gott, dass du uns dazu führen wirst, deinen Willen als geheiligt zu akzeptieren, weil wir einfach in Demut zu dir herannahen werden. Das heißt, Vater wollte zeigen, liebe Freunde und Freunde, das ist auch in dem Buch drin, das ist keine Wortspielerei oder Haarspalterei, sondern es geht darum, die hebräische Sprache neu zu vermitteln und wegzurücken von diesen deutschen Verfremdungen, die das Bild Jesu mit seiner Unmittelbarkeit und seiner Direktheit zu Gott entstellen. Jesus hatte ein intimes Verhältnis zu Gott. Jesus drückte das auch mit der Sprache aus, die eben die hebräische Sprache ist und nicht die deutsche und nicht die französische, die ich auch perfekt beherrsche. Und diese Unmittelbarkeit, Vater, dein Reich wird kommen und dein Wille wird geschehen und dein Name wird geheiligt werden, das drückt die Nähe und die Überzeugungskraft, die Entschiedenheit dieses großen Mannes Jesus aus. Und ich habe selbst in vielen Seminaren vorgeschlagen und schlage es immer noch vor, wenn es sich ergibt, in diese Unmittelbarkeit der sprachlichen Intensität zurückzukommen. Noch ein Beispiel aus dem Vater Unser. Mein Vater, das hat der Papst, wie gesagt, Papst Benedikt XVI. In seinem Papstbuch schon, in seinem Jesusbuch schon vor 15 Jahren approbiert, sprich genehmigt, nämlich, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das hat mein Vater auch sehr stark reglementiert. Jesus kann nicht gesagt haben, führe uns nicht in Versuchung. Denn erstens ist Gott kein Versucher, es ist höchstens Satan, gemäß Hiob 1. Höchstens Satan, das ist eine untergeordnete Kraft Gott gegenüber. Und zweitens ist Gott einfach kein Versucher. Jesus wurde ja selbst versucht, laut Matthäus 2, durch den Satan in der Wüste. Dreimal. Und musste dem Satan widerstehen. Und durch Gottes Kraft und die Zitate, die er bringt, konnte er dem Satan sagen, nein, ich bin nicht verführbar. Ich werde meinem Gott mehr vertrauen als dir. Und es steht ja auch im Jakobus, habe ich in meinem Essay mal geschrieben, den ich selbst dazu geschrieben habe. Jesus sagt ja selbst, Versuchungen bleiben euch im Leben nicht erspart. Punkt. Jakobus wird. Und auch im Lukas steht das. Das heißt, mein Vater korrigierte und sagte, es kann einfach nicht sein, dass so ein blitzgescheiter Jude wie Jesus, Joshua, so etwas Unsinniges sagt und führe uns nicht in Versuchung. Sondern mein Vater plädierte dafür, führe uns gar nicht in Versuchung, wenn es dein Wille ist, oder führe uns in der Versuchung. Führe uns, wenn die Versuchung kommt, wie bei Hiob 1, 2, 3, das ist ein klassisches Beispiel aus dem Alten, aus dem Ersten Testament, aus der Tora, die ja für Christen genauso wichtig ist und heilig ist wie das Neue Testament, denn das ist ja die Basis des Neuen Testaments. Hiob wurde ja auch versucht. Gott gab dem Satan, dem Hinderer, wie Martin Buber übersetzt, die Vollmacht, du darfst Hiob versuchen, nimm ihm alles weg, zieh ihn nackt aus und peinige ihn, nur seinen Körper darfst du ihn nicht vernichten. Das heißt, aus diesem Konstrukt des Hiob wissen wir, dass Versuchungen nicht unrealistisch sind, sondern im Gegenteil implementiert sind, abgesehen davon, dass der Satan in einigen Stellen, der Hinderer, wie in Martin Buber übersetzt, der sogenannte Versucher im Ersten Testament vorkommt. Das heißt, Jesus kann nur gesagt haben, realistisch gesprochen, führe uns in der Versuchung, denn in der Versuchung brauche ich ja die Kraft Gottes. Nicht vor der Versuchung, nicht nach der Versuchung, sondern in der Versuchung, in die ihm ja nicht erspart blieb, wenn wir in Matthäus 2 denken, in der Wüste, 40 Tage, 40 Nächte. Nur in der Versuchung kann ich Gottes Liebe erfahren und Gottes Befreiung, wie er es ja selbst erlebte, von der Macht des Satan. Und Satan ist immer eine untergeordnete Macht Gott gegenüber, ein sogenannter verführerischer Engel. Und noch eine Kleinigkeit zur Abrundung, Alban, Margit und alle Freunde in Europa. Auch das Böse hat mein Vater mit mir zusammen, ich durfte das ja dann vollenden, korrigiert. Wenn er sagt, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, dann habe ich besonders im Geiste meines Vaters weitergearbeitet. Das Böse per se wird uns so lange begleiten, bis diese Welt erlöst werden wird durch den Messias. Denn wenn wir Genesis 1 anschauen bis 4, wissen wir ja, dass es Etzachaim Tovara gab, den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und dieser Baum war der Fallstrick für Adam und Eva, die ja davon aßen und dadurch das Böse verinnerlichten und in einer Spaltung waren zwischen Gut und Böse. Das heißt, sie haben das Gute, das sie hat, verinnerlicht, auch das Böse. Und somit blieb die Spannung zwischen Gut und Böse ein Leben lang im Leben dieser beiden Menschen, Adam und Eva. Und wir sind selbst, ja, wir alle, Christen, Juden, Moslems, die gesamte Menschheit, stecken in diesem Dilemma, jederzeit Gutes und oder Böses tun zu können. Das heißt, Jesus kann nicht gesagt haben, erlöse uns von dem Bösen, denn das Böse bleibt. Das Böse bleibt in dieser Welt. Ich muss ja nicht deutlich werden und derzeitige Phänomene nennen, die uns das Leben sehr unangenehm machen in Deutschland. Im November 2022. Ich will nicht in die Politik gehen und ich will nicht in die Katastropheninszenierung gehen. Aber wir wissen sehr genau, wovon ich spreche. Das heißt, das Böse ist allgegenwärtig, Alban. Das Böse ist allgegenwärtig. 1939 vor den Gaskammern von Auschwitz und 2022 im November. Das ist überhaupt keine Frage. Nur mein Vater und ich plädiere dafür, dass Jesus nicht gesagt haben konnte, weil er ein brillanter Judentumskenner war, ein brillanter Kenner der Tora. Er kann nur gesagt haben, erlöse uns von der Macht des Bösen über uns. Von der Macht des Bösen über uns. Das Böse bleibt, Alban. Das Böse bleibt, seitdem es diesen Tov Vara, Gutes und Böses gibt. Was ja im Lateinischen heißt, Eritis sicut Deus scientem bonum et malum, was die Schlange in ihr sagte, ihr werdet sein wie Gott, wissend das Gute und Böse, bonum et malum. Das heißt, dieses bonum et malum bleibt, das wird sich nicht ändern. Dazu war Jesus, der ja selbst Opfer des Bösen wurde. Jesus, der Jude, wurde ja selbst Opfer des Bösen, nämlich der Hinrichtung, der grauenvollsten Hinrichtung, die je im Römischen Reich verabreicht wurde, nämlich die Kreuzigung in Golgotha. Jesus war viel zu realistisch, dieser große Jude. Achten Sie darauf, wie löblich ich über Jesus spreche, wie mein Vater. Jesus, der Rabbi, wusste, dass das Böse immer noch herrscht, die Macht des Bösen. Sonst wäre er nicht gekreuzigt worden. Die brutalste Hinrichtung für sogenannte Staatsverräter, die das Römische Reich kannte im Jahre 33. Kurzum, er kann nur plädiert haben, Vater, ich bitte dich, erlöse uns von der Macht, die das Böse über uns hat. Gib uns unsere Kraft, indem wir uns für das Gute entscheiden. Jeden Tag das Gute wählen, gemäß Psalm 34, der Macht des Bösen nicht zu verfallen. Natürlich haben viele Menschen davon nicht Gebrauch gemacht, aber sein Appell und seine durchgängige Aufrüttelung der Menschen in Jerusalem und in Sepphoris und in Galerba widersteht dem Bösen dergestalt, dass ihr das Gute wählt. Wählt das Gute, tut das Gute, geht mit den Witwen und den Waisen um, kämpft nicht gegen das Böse, aber tut das Gute. Und indem ihr das Gute tut, das ihr wählen müsst, wie die Tora ja auch ihm sagte, könnt ihr die Macht des Bösen über euch minimieren, aber das Böse gänzlich ausschalten. Wusste er, war nicht realistisch und er wusste ja selbst, dass sein Leben enden würde durch die Macht des Bösen, die ja die Römer und die Sadduzäer, ich sage bewusst nicht die Juden, in Griff nahmen und so zu seiner Hinrichtung führte. Aber Erlösung von der Macht des Bösen über uns, davon bin ich überzeugt, das war sein Appell, Alban.
Ja, in der katholischen Kirche ist ja eine Neuübersetzung des Vaterunsers auch diskutiert worden, gerade was die Bitte um die Hilfe in der Versuchung betrifft. Manche Sprachen sind dem auch gefolgt. Ich habe gesehen, im Italienischen ist es tatsächlich umgeformt worden, bei anderen noch nicht. Also der Wille zur Veränderung ist immer noch ein bisschen schwierig in Gang zu bringen, aber es ist im Bewusstsein zumindest wachgerufen worden, dass man nicht so sehr an den geholten Worten hängen darf, sondern dass auch ein solches Gebet wie das Vaterunser möglicherweise eben auch doch vielleicht immer wieder neu übersetzt werden muss. Meine Frage wäre, wenn man sich jetzt ja eben vorstellt, das war ja das Gebet des Juden Jesus, könnte das, wenn man es in einer gereinigten Übersetzung bringt sozusagen, könnte das ein Gebet vielleicht sein, das Juden und Christen gemeinsam sprechen könnten? Wie würdest du das
unbedingt sehen? Alban, unbedingt. Mein Vater plädiert dafür, in seinen Werken, auch in dem Buch in Gütersloh Verlagshaus, dieses Gebet als Brückengebet, in meinem Wort, als Brückengebet zwischen Juden und Christen zu benutzen. Weil es wirklich aus jüdischem Fundament entstanden ist. Alle Gedanken, die er dort ausspricht, das Böse, das Gute, der Wille, dein Wille gegenüber unserem egoistischen Willen und das Reich Gottes, die Malchuta, die Schmeier, die Basilea Tuteu, das Reich Gottes. Mein Vater sagte deutlich in vielen Auftritten, auch in seinen Büchern, das ist ein urjüdisches Gebet. Ein urjüdisches Gebet, weil es aus Bausteinen besteht, aus Bestandteilen, aus Bausteinen besteht, die völlig jüdisch sind, die auch Jesus kannte. Das schmälert Jesus keine Sekunde, wenn, wie mein Vater sagte, er etwas zusammenklaubte, in Anführungszeichen, daraus dieses große Werk namens Vater Unser, Avinu Shebashamayim, Avinu Malkenu, komponierte. Das heißt, natürlich, es ist unbedingt ein Gebet, das uns beide verbindet. Und ich hatte schon so viele Seminare in Deutschland in den letzten 20, 30 Jahren, in denen ich vorgeschlagen habe, am Ende des Seminars oder in einer Andacht am Sonntag, wenn ich eingeladen wurde, als Jude, eine Predigt zu halten, das Vaterunser entweder am Anfang oder am Ende zu sprechen. Ich habe es ja auf hebräischer Sprache gesprochen, in einer rekonstruierten hebräischen Sprache, versteht sich. Und der christliche Pfarrer hat das Gebet auf deutscher Sprache gesprochen. Es fand sehr großen Zuspruch und es ist völlig authentisch. Denn dieses Gebet könnte ganz direkt ausgesprochen nicht jüdischer sein. Es steht nicht zwischen uns. Es ist ja kein trinitarisches Bekenntnis. Es ist nicht eine Vergöttlichung Jesu darin impliziert, die für mich natürlich als Juden inakzeptabel wäre. Aber das, was Jesus wirklich als Juden porträtiert, er war so stolz darauf, dieses Gebet zu sprechen. Stolz nicht im chauvinistischen Sinn, sondern im Sinn von freudvoll, dieses Gebet kreiert zu haben und seinen Jüngern gemäß Berglehre anvertraut zu haben. Das heißt, ein Christ kann Jesus nicht jüdischer begegnen, als in diesem profund jüdischen Gebet, das dennoch Bestandteil ihres christlichen Glaubens wird. Ich möchte auf keinen Fall, dass irgendein Christ das Gefühl hat, er muss Jude werden, weil er nun jüdische Gebete spricht. Das ist nicht der Fall. Sondern wenn ein Christ durch den Geist Gottes profund jüdische Gebete in deutscher, in französischer Sprache spricht, bleibt er Christ, spürt aber, dass das Urgestein, das ist ein Wort von meinem Vater, das Urgestein dieser Persönlichkeit Jesu und seiner Diktion aus dem Judentum kam. Das heißt, ein Christ kann, wenn er das Gebet wirklich in der korrigierten Fassung spricht, die mein Vater formuliert hat und ich fortgesetzt habe, spüren, ich komme meinem Heiland, der natürlich der Heiland der Christen bleibt, ohne es für mich zu werden, sehr nahe kommen, weil ich in sein Innerstes, in sein Intimes hineinschaue, das natürlich muttersprachlich, wie Jesus war, hebräisch war. Das heißt, es ist keine, möchte ich sagen, Beleidigung oder Verrückung eines in Anführungszeichen christlichen Jesus, eines christlich gedeuteten Jesus als Sohn Gottes, wenn ein Christ, zum Beispiel du als mein Palutinerfreund, um diese Anregung gleich auszusprechen, deinen Studenten in Wallendar und deinen Compadres empfiehlst, Leute, lasst uns das Vater unser in seinem Ursinn sprechen. Das möchte ich auch dir ins Herz legen für deine Gemeinschaft, für deine Kommunität als Priester oder als Ordensmensch. Schlage es vor, mit jüdischen Augen, als Christ, der du bist, als Palutiner, den ich ja schätze und liebe, zu sprechen. Du wirst spüren, es verbindet dich mehr, als wenn du nehmen wir es mal so, die verzerrte Fassung, die seit Jahrtausenden, zwei Jahrtausenden grassiert, immer und immer und wieder in dieser unzulänglichen Fassung aussprichst. Und wie gesagt, als Jude spreche ich das lustvollst aus, natürlich. Wie gesagt, ich war in vielen Seminaren und in vielen Kolloquien und ich befürworte eine ganz klare Benutzung, natürlich ich auf Hebräisch, das ist für viele Menschen oft ein Highlight, wenn ein Jude das Hebräisch in der Muttersprache Jesu spricht, nicht in deiner Sekundärsprache. Ich spreche es natürlich in perfektem Hebräisch. Das ist für mich eine große Genugtuung und für viele Christen auch eine Bereicherung, zum ersten Mal in ihrem Leben hebräische Worte zu hören. Es gibt Christen, die mich erlebten mit dem Vater Unser und sagten, Donnerwette, das klingt so spannend, daraufhin möchten wir auch Hebräisch lernen. Ich durfte einige Christen schon vor Jahrzehnten bewegen, Hebräisch zu lernen, weil sie so angetan waren von der hebräischen Klangweise dieses Gebets ihres Heilands, dass sie nie im Leben, im Originalton, in der Originalqualität aussprechen hörten, denn durch mich.
Ja, danke für die Anregung. Das werde ich zum nächsten palutinischen Gemeinschaftsgebet mal ausprobieren. Das ist eine gute Anregung. Ja. Dein Buch, das du zu deinem Vater jetzt neu herausgegeben hast, hat ja einen sehr spannenden Titel. Wer predigte in ihren Synagogen? Da ist man natürlich neugierig zu erfahren, wer steckt hinter diesem Wer. Wenn wir nun nach der Person des Beters vom Vater Unser fragen, nach diesem Jesus, Jehoshua, da hat dein Vater ja auch einiges getan, um dessen jüdisches Selbstverständnis herauszuarbeiten. Könntest du da auch einiges zu sagen?
Ja, mein Vater nannte, das heißt der Verlag nannte das Buch Wer predigt in der Synagoge aufgrund des Buches meines Vaters, er predigt in den Synagogen. Mein Vater brachte ein Buch raus schon vor 30 Jahren, er predigt in den Synagogen, und das natürlich basierend auf einem Zitat aus dem Neuen Testament, aus den Evangelien, denn es steht ja oft bei Markus und Lukas, und Jesus zog von Galiläa nach Sepphoris und von Sepphoris nach Jerusalem, von Jerusalem nach Kana, und am Schabbat predigte er in ihren Synagogen. Das ist ja ein Zitat. Gebildete Christen, die mich schätzen, wissen, dass das ein Zitat aus den Evangelien ist. Er predigte allschabbatlich in ihren Synagogen. Reines Zitat aus den Evangelien. Und daraus machte mein Vater ein Buch schon vor 30 Jahren, nämlich Er predigt in den Synagogen, und nannte den Untertitel Jüdische Evangelienauslegung. Das heißt Auslegung der Evangelien, unter anderem mit dieser Zitatstelle, mit jüdischen Augen. Und der Verlag entschied sich mit mir, Dietrich Stehn, den ich noch einmal erwähne, das Buch dann provokant zu nennen, Wer predigt in Anlehnung an Er predigt in den Synagogen, ein Wortspiel kreierend albern, Wer predigt in den Synagogen, weil eine Frage oft stimuliert und mehr stimuliert als eine Aussage. Kurzum, mein Vater, der Untertitel lautet ja eine jüdische Sicht auf Jesus von Nazareth, das wollte mein Vater als Provokateur ausdrücken. Das heißt, mein Vater wollte ausdrücken, dass Jesus Zeit seines Lebens nur jüdisch lebte. Er war in den Synagogen, und etwas anderes als Synagoge, Beit Knesset im Hebräischen Haus der Versammlung, kannte Jesus nicht. Und das war für meinen Vater, auch für mich, eine ungeheure Triebfeder, Christen zu zeigen, obwohl Christen, um es mal sehr provokant auszudrücken, obwohl Christen in Kirchen ihren Jesus anbeten, was ich überhaupt nicht ablehne, und du natürlich auch mit deinen Compatres Jesus anbetest. Ich habe dich ja damals besucht in Friedberg und in Fallen, da muss sich ein Christ bewusst machen, im Anfang war es nicht so. Der Heiland der Christen hat nicht einmal das Wort Kirche gekannt, geschweige denn betreten. Ich wiederhole, der Heiland der Christen, ich benutze einen christlichen Terminus, hat im Anfang und während seines gesamten kurzen Lebens bis 33 nach, als er gekreuzigt wurde, nicht einmal das Wort gekannt, geschweige denn benutzt. Er war nur in Synagogen, Beit Knesset auf Hebräisch, aus der Versammlung. Diese Spannung auszuhalten, Margit und Alban, zu wissen, dass du als Palutiner einen Jesus anbetest, in lateinischer, in griechischer, in deutscher Sprache, und ihn trinitarisch deutest, was dir zusteht, unter Berücksichtigung der Erkenntnis, dass es am Anfang ganz anders war, dass Jesus weder von Trinität noch von Vergöttlichung etwas wusste, das wollte mein Vater aufzeigen. Diese Spannung muss ein Christ aushalten, um mal sehr deutlich zu werden. Diese Spannung, sagte mein Vater, der 100 Jahre alt werden darf, spirituell, muss ein Christ aushalten, auch mein Freund Alban Rüttenauer, nämlich zu wissen, ich bete einen Jesus an, was deine Geschichte ist und dein Glaube ist, aber dieser Jesus, den ich Alban Rüttenauer anbete, war in seiner Ursprungstradition überhaupt nicht Gegenstand einer Anbetung, denn Jesus hat sich ja selbst nicht angebetet, wie Rolf Rentorf mit meinem Vater heraushob, 1985 schon. Jesus hat nie sich selbst angebetet. Jesus hat nie sich selbst als trinitarischen Bestandteil erlebt. Denn Jesus war viel zu bescheiden dafür, sich als Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist zu definieren. Er war ein Rabbi, der, wie ich das Buch nennen durfte, in den Synagogen frei von christlichen Bekenntnissen jüdische Gebete, die zur Zeit des ersten Jahrhunderts bei jüdischen Menschen geläufig waren, die wir heute natürlich alle rekonstruieren können in der Zeit der letzten 40, 50 Jahre. Und darum war mein Vater so durchdrungen, meine Mutter auch und mittlerweile ich mit meiner Frau auch. Meine Frau ist eine Frau, die, wie du vorhin gesagt hast, dem Protestantismus den Rücken kehrte, weil sie sehr unbefriedigt war und aufgrund des lutherischen Antisemitismus, Antijudaismus merkte, mit diesem Glauben kann ich nicht mehr glücklich werden, um sehr deutlich zu werden. Ich habe sie nicht gezwungen, das war ihre Entscheidung mit Gott. Meine Frau und ich sind beide davon durchdrungen, Deborah Lapide und Yuval Lapide, dass dieses tiefere Verständnis dessen, was Jesus wirklich in seinem Innersten ausmachte, in den Synagogen allschabbatlich zu predigen und im Tempel zu sitzen, in den Vorhallen und in den Haupthallen, was ja auch in den Evangelien dokumentiert wird, und Pesach, Shavuot und Sukkot, christlich ausgesprochen, Ostern, Pfingsten und Laubhüttenfest, jüdisch gefeiert zu haben, das ist die Fortsetzung, die ich und meine Frau vornehmen, weil wir Christen zeigen wollen, versucht und durchaus strengt euch an, dieses Jüdische, das so lange verdrängt wurde, so lange beschämt wurde, neu zu integrieren, weil ihr dadurch einen Reichtum entdeckt in der Lebenspraxis Jesu, in der Gebetspraxis Jesu, die euch stimulieren wird, aus einem entjudeten, um diesen Begriff mal zu benutzen, diesen entjudeten Jesu wieder einen verjudeten, im positiven Sinne natürlich meine ich das, aus einem entjudeten Jesu wieder einen verjudeten und einen zurück verjudeten Jesu zu kreieren. Das war der Anreiz meines Vaters und ist auch meine Triebfeder in meiner Arbeit, ohne dass ich Christen mindestens ihren christlichen Glauben abspreche. Überhaupt nicht. Mein Vater sagte immer, der christliche Glaube ist durch Gottes Entscheidung in diese Welt gekommen. Längst nach Jesu Tod natürlich und längst nach Jesu Himmelfahrt. Entstand durch die paulinische Mission und durch die Mitarbeit mit Timotheus, Titus und die vielen anderen großen Missionare. Ein christlicher Glaube, den mein Vater nie diskreditiert hat. Ich wiederhole, mein Vater hat den christlichen Glauben, sowohl in seiner Ausprägung als katholisch, als auch evangelisch, als auch freikirchlich, nie diskreditiert. Aber er sagte, da ist eine Missinterpretation, eine Missentwicklung, wenn Christen nicht merken, dass sie das Judentum zurückführen müssen in ihr christliches Bewusstsein, weil sie dadurch Jesus viel authentischer erleben und Missstimmungen und Fehlbilder und Fehlinterpretationen und einen angeblichen Judenhass, den es nie gab zwischen Jesus und den Juden, in Anführungszeichen, endlich abbauen dürfen, damit es nicht zu weiteren Tragödien kommt in der Geschichte von Juden und Christen.
Ich denke, von der Zeit her ist es jetzt angemessen, sozusagen den
Fragen genau
auf eine breitere Ebene zu stellen. Und ich würde also mal die Aufgabe des Fragenstellers gerne an die Versammlung abgeben.
Ja, also ich würde das jetzt vielleicht mal mit Ihnen zusammen, Herr Rüttenauer, so ein bisschen moderieren, weil hier hin und wieder auch mal was erscheint. Im Chat zum Beispiel kam jetzt gerade die Frage, ob diese hebräische Fassung des Vaterunsers irgendwo erhältlich sei.
Ja, ich habe sie. Ich kann sie jedem Menschen, der es möchte, ich habe sie extrahiert aus Büchern und auch meinerseits weiterentwickelt, wie mein Vater mich bat. Ich habe sie in elektronischer Fassung und jeder kann mich per E-Mail anschreiben, per E-Mail oder per WhatsApp und ich schicke sie Ihnen zu. Ich habe sie auf einem eigenen Papier erstellt mit den Zitaten aus der Tora, um zu diese Rückbezüge deutlich hervorzuheben.
Also können noch einfacher wäre, dass Sie schicken es mir und ich schicke es allen Teilnehmern in einem
Rutsch. Margit, dann machen wir das. Sie kriegen es noch heute Nacht. Zugesandt ein E-Mail an Margit Bütter und Sie können es dann an alle weiterleiten.
Ich schreibe mal meine E-Mail-Adresse für die Sie nicht kennen, in den Chat hinein. Ja. Und an alle.
Gerne.
Ja, so, das ist meine Adresse und da nur für die es nicht kennen, die meisten kennen es ja.
Schicke ich Ihnen heute noch zu, Margit.
Okay.
Gerne.
Gut.
Trauen Sie sich, Fragen zu stellen. Alle Fragen sind erlaubt, denn es soll ein dialogischer Abend heute mit allen sein. Bitte, auch meine Freunde, die ich persönlich eingeladen habe, bitte, Daniela, Frieda, Schlomo, alle sind eingeladen, Fragen zu stellen.
Und wir machen das gleich mit den Handzeichen unten in der Leiste Reaktionen. Finden Sie ja das die Möglichkeit, also die Hand zu heben und dann kann ich auch sehen, wenn jemand was sagen möchte. Ansonsten ist das hier unter dieser, also bei so vielen Leuten nicht sichtbar. Die Lilo Heine hat sich gemeldet.
Gerne.
Ja, sehe ich das richtig, Lilo? Machen Sie bitte mal Ihr Mikrofon an.
Alles klar. Ich denke, das Vaterunser wurde in Aramäisch geschrieben und nicht in Hebräisch, aber vielleicht kann ich da auch verbessert werden. Und dann habe ich eine Frage mit Jesus, Juden, Christen und Heidenchristen. Und das war ja die Krux und das kam ja nach Paulus. Und dass das Volk Israel ja seine Schwierigkeiten hatte, Christen aus den Völkern dazuzunehmen. Und dann nachher kam ja diese Römer und dass das Staatskirche wurde. Aber ich wollte einfach noch mal darauf hinweisen, Judenchristen und Heidenchristen und diese Spannung, dass natürlich in den Synagogen damals gepredigt wurden, ist klar. Aber das wurde später ja anders, indem die Juden dann gesagt haben, also diese Sekte wollen wir nicht weiter.
Ja.
Das war es eigentlich.
Ja, das ist richtig. Ich will nur etwas sagen zu dem Thema Aramäisch und Hebräisch. Lange Zeit wurde darüber gesprochen, dass dieses Gebet auf Aramäisch gesprochen wurde. Es gibt auch tausende Versionen im Internet, semiprofessionell, um nicht zu sagen gar unprofessionell, die auf Aramäisch geschrieben werden. Mein Vater war davon überzeugt, weil so viele Elemente aus dem Bibelhebräischen stammen, ich habe das ja in meinem Blatt aufgeführt, dass ich heute Nacht mal schicken werde, diese Elemente sind sehr jüdisch. Die Zitate, die Anspielungen, die er nimmt aus dem Buch der Chronik, habe ich ja aufgeführt, und aus dem Buch Samuel und aus dem Buch Deuteronomium, die sind hebräisch. So das heutige Stand der Forschung, liebe Lilo, ist, dass Vater Unser, weil es so ein tief biblisch fundiertes Gebet war, schon bevor Jesus es benutzte, wurde in hebräischer Sprache verfasst. Das ist heute eine Korrektur, die vorgenommen wird, obwohl tausend Autoren im Internet, auch mächtigere Autoren, davon sprechen, es sei aramäisch. Heutiger Stand ist, es war ein hebräisches Gebet, weil es so tief aus dem Hebräischen stammt und weil zur Zeit Jesu man sich immer mehr bemühte, aus der hebräischen Sprache, die damals noch eine Lingua Sacra war, eine Lingua Franca zu machen. Das heißt, eine Sprache, die man im Alltag benutzt. Damals war Hebräisch natürlich noch eine Sprache der Gelehrten, der Rabbiner untereinander, die man benutzte. Rabbi Jesus verkehrte ja mit großen Gelehrten seiner Zeit. Er sprach ja mit Rabbinern und er sprach auch mit Sadduzäern. Die Pharisäer waren ja die gebildeten Männer seiner Zeit. Und die Sprache, die man untereinander sprach, war natürlich Hebräisch. Oder wenn, meinetwegen, die Gleichnisse, wenn Jesus die großen Gleichnisse, die ich ja sehr liebe und interpretiere in Kolloquien, erzählte, war das mit Sicherheit Hebräisch, weil das sehr anspruchsvolles Hebräisch und sehr anspruchsvolle Formulierungen sind, die natürlich in der Lingua Sacra, in der heiligen Sprache der Bibel benutzt wurden. Mein Vater plädierte dafür, dass auch das Vaterunser in der Lingua Sacra gesprochen wurde und immer mehr zu einer Lingua Franca, zu einer umgangssprachlichen Version werden durfte. Denn Jesus wollte, so wie viele andere Rabbiner, dass sehr sakrale Gebete im Volksmund benutzt werden, im Alltag, auch in kleinen Hauskreisen, so nenne ich die heute, in kleinen Hauskreisen benutzt wird, damit das zentrale Gebet des Judentums, auch Schma Israel, die großen Gebete, die ja ebenfalls auf Hebräisch vorliegen, Schma Israel, Adon Olam und weiß ich, Moderni, es gibt eine Fülle von Gebeten, die heute rekonstruiert werden, die natürlich auf Hebräisch vorliegen. So bin ich davon überzeugt, wie mein Papa Pinchas Lapide, dass auch das Vaterunser, Avinu Malkeinu, beziehungsweise Avinu Shema Shamayim, in hebräischer Sprache ursprünglich gesprochen und entsprechend nachgebetet wurde von den Kreisen, in denen Jesus verkehrte.
Vielleicht darf ich dazu auch einen kurzen...
Ja, gerne, Margit, stellen Sie mir auch eine Frage.
Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, es klingt eigentlich wie ein Psalm. Es könnte ein 151. Psalm auch sein. Wenn er denn so gesprochen wird, wie Sie das gerade vorgestellt haben, also die Psalmen enthalten alle, also doch dann tendenziell eher Aussagen. Also der Herr tut dies oder er ist so oder also es sind keine, also wie, ich weiß gar nicht, ob es grammatisch stimmt, dass es ein Konjunktiv ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist eine andere grammatische Funktion. Der Herr möge da sein Reich schicken. Also sowas würde in den Psalmen nicht drinstehen.
Nein,
ne? Es würde stehen, er richtet sein Reich auf.
Genau. Es gibt sowas gar nicht in der Sprache.
Ne? Bitte?
Der Konjunktiv existiert einfach nicht in der hebräischen Sprache.
Nein, genau. Und deswegen leuchtet mir das sofort ein. Natürlich, und Jesus hat Psalmengebete drauf und runter jeden Tag. Und dieses eigene, dieser das Vater Unser ist eigentlich ein neuer Psalm.
Ja, im weitesten Sinn ja. Ja.
Ja.
Ja, das ist richtig.
Bitte die Hände heben, damit ich sehe, wenn jemand...
Wer möchte noch eine Frage stellen? Daniela, meine Studentin Daniela. Daniela, komm, trau dich, eine Frage zu stellen. Wir sind so gut befreundet. Daniela, ich kenne dich. In dir steckt so viel. Komm, zeig, was in dir steckt. Daniela. Oder Helma. Helma, das sind ja meine Studentinnen, die ich engagiert habe für heute Abend. Liebe Helma, liebe Daniela, eine Frage eurerseits zur Bereicherung des Abends.
So, wenn Sie sich
wollen. Herr Rüdenauer.
Ich wollte nur sagen, bevor, wenn die anderen sich noch nicht trauen, ich sehe das im Chat auch, Katja Fichtel eine Frage stellt.
Ja, gerne.
Was bedeutet Rekonstruktion hebräischer Sprache?
Ja, kann ich erklären. Gute Frage. Dankeschön, liebe Katja, kenne ich auch. Dr. Katja Fichtel, eine gute Freundin von mir und meiner Frau. Die Rekonstruktion der hebräischen Sprache heißt, was mein Vater hier vornahm, was ich nannte mit Relektüre. Mein Vater nannte das auch die Veritas Hebraica. Die Veritas Hebraica bedeutet, mein Vater wollte in den Evangelien Markus, Matthäus, Lukas und Johannes herausarbeiten, das ist ihm perfekt gelungen, dafür bekam er jetzt sehr viel Lob und sehr viele Herausforderungen weiterzuarbeiten. Mein Vater wollte die Veritas Hebraica, die hebräische Wahrheit hinter christlichen Pseudo-Selbstverständlichkeiten herausarbeiten. Das heißt, herausarbeiten, was meint Jesus, wenn er bestimmte Begriffe benutzt auf Deutsch, was meinen bestimmte Erzählungen, die auf Deutsch so geläufig sind, wenn man sie mit jüdischen Augen, mit dem hebräischen Hintergedanken und Hintergrundwissen herausarbeitet. Das war für meinen Vater das Thema mit er nannte es Rehebraisierung und Rejudaisierung. Mein Vater, liebe Katja, wollte alle Texte zurückführen auf den hebräischen Urgrund, in dem sie entstanden sind. Ich gebe ein Beispiel dazu. Mein Vater, darf ich ein Beispiel dazu geben? Albert, ist das okay? Oder? Damit Sie merken, wie mein Vater korrigiert hat. Nehmen wir mal die Berglehre. Die Berglehre Matthäus 5 bis 7 ist ja ein Kernstück des jesuanischen Auftretens. Und jahrhundertelang wurde davon gesprochen, Jesus habe die Antithesen verfasst zu den von der Tora formulierten Prothesen, nenne ich das mal mit Bindestrich. Das heißt, wenn Jesus zum Beispiel sagt, ihr habt gehört, in der Tora steht, ihr werdet die Ehe nicht brechen, so sage ich euch, wer eine Frau lüstern anschaut, als verheirateter Mann, hat schon die Ehe gebrochen. Mein Vater, und das wurde, das können Sie überall nachlesen, das wurden als die sogenannten neutestamentlichen oder die matthäischen Antithesen Jesu definiert. Noch einmal, wenn Jesus ein Zitat nimmt, das aus der Tora stammt und rabbinisch entsprechend zu seiner Zeit interpretiert wurde, du sollst, wobei wir über das sollst auch gleich sprechen werden, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht den Schabbat brechen, du sollst nicht, weiß ich, deines nächsten Gegenstand stehlen, wollte mein Vater herausstellen, dass Jesus keinesfalls eine Antithese aufstellen, sondern, wie er sagte, eine Superthese, eine Radikalisierungsthese. Noch einmal, wenn Jesus sagt, in der Bibel steht, du sollst die Ehe nicht brechen, beziehungsweise die Rabbiner das natürlich aufgriffen und damals schon im ersten Jahrhundert alles daran setzten, zu vermeiden, dass ein Mann, der verheiratet ist, die Ehe bricht durch entsprechende unpassende Kontakte mit anderen Frauen. Jesus, der natürlich dieser schamaitischen Linie angehörte, wie mein Vater sagte, Schamai war damals ein ganz großer Rabbi. Rabbi Schamai war ein großer Gelehrter des ersten Jahrhunderts, von dem mein Vater und Professor David Flusser sagen, dass er Jesus bei Schamai, der Koryphäe des ersten Jahrhunderts, lernte. Kurzum, wenn Jesus in der Tradition von Rabbi Schamai, Schamai, lernte und sagte, es ist nicht erst dann ein Ehebruch, wenn ein Mann mit einer Frau auf dem Feld liegt oder mit ihr in welcher Art auch immer Geschlechtsverkehr praktiziert, sondern wenn ein verheirateter Mann, noch einmal, eine Frau begehrlich auf der Straße, heute würde man sagen, sie durchleuchtet oder sie anpackt oder sie anmacht, würde man heute auf Deutsch sagen. Wenn du eine Frau als verheirateter Mann heute unseriös angehst, sagt Jesus, hast du schon die Ehe gebrochen. Und das wurde lange Zeit vermittelt als eine Antithese Jesu. Ganz klare Kirchengeschichte des Abendlands, Katja. Und mein Vater sagt, das stimmt einfach hinten und vorne nicht. Denn Jesus hat ja keine Antithese aufgestellt, sondern eine Superthese, können Sie aufschreiben. Eine Radikalisierungsthese, eine Verschärfungsthese, eine Verstärkungsthese. Er sagt ja nicht, das hat mein Vater dann in seinen Büchern aufgeschrieben, wenn Jesus gesagt hätte, in der Tora steht, du sollst die Ehe nicht brechen, beziehungsweise die Rabbiner stellen fest, du sollst die Ehe nicht brechen. Und Jesus gesagt hätte, das Gebot ist nicht mehr relevant. Jeder Mann darf mit jeder Frau Sex ohne Ende treiben, rund um die Uhr. Und ihr dürft gerne die Ehe brechen und Nebenaffären haben und Seitensprünge, so viel ihr wollt. Dann wäre es eine Antithese. Das heißt, die deutsche Sprache, sagt er, hat da Jesus Unrecht getan und zu Unrecht Jesus gegen das Judentum seiner Zeit gestellt. Jesus war in der Tradition, nochmal, damit wir das Hochdeutsch aussprechen, Jesus war ein profunder Jude, der bei den großen Kapazitäten seiner Zeit Hillel und Schamai gelernt hat. Wenn Sie alles im Internet lesen, gibt es eine komplette Doktorarbeit darüber. Das heißt, Schamai war eine Koryphäe des ersten Jahrhunderts, noch einmal, bei der Jesus lernte, Forderungen der Tora und Forderungen der Rabbiner seiner Zeit zu verschärfen, zu radikalisieren, Radix, lateinische Wurzel, auf ihre Wurzel zurückzuführen. So dass mein Vater sagte, nie im Leben hätte Jesus die Tora abgeschafft oder abgemildert, sondern er hat sie ja verschärft, indem er sagt, ein verheirateter Mann darf nicht nur nicht zu sexuellen Handlungen mit einer anderen Frau in Berührung kommen, das ist ja so selbstverständlich, sondern er darf sie auch nicht halbnackt ausziehen oder sie lüstern anschauen in der Innenstadt von Fallenda oder sie grapschen, würde man heute sagen. Jede Annäherung eines verheirateten Mannes an eine verheiratete oder unverheiratete andere Frau ist tunlichst albern zu unterlassen. Das ist laut meinem Vater keine Antithese, sondern eine Superthese, eine Verstärkungsthese. Und so alle anderen Thesen, die ja in der Matthäischen Berglehre aufgeführt werden, die man jahrhundertelang gegen uns als sogenannte jesuanische Ablehnung, gegen versteifte, angeblich versteifte rabbinische Auslegung und Tora-Wahrheiten definierte, was überhaupt hinten und vorne nicht stimmt, sondern bei genauer Betrachtung und hebräisch präziser, Katja, Untersuchung der Texte, stellt man fest, dass Rabbi Jesus in der Tradition von Rabbi Shammai alte Vorschriften der Tora und dementsprechende Forderungen der Rabbiner verschärfte und noch mehr von den Menschen abverlangte, als es damals üblich war. Nämlich, dass ein verheirateter Mann unter keinen Umständen eine unpassende Annäherung an andere Frauen leisten dürfe.
Na, ich würde sagen, er hat sogar gesagt, dass man nicht mal Gedanken denken darf.
Zum Beispiel, alles im Stil einer Verschärfung dessen, was ursprünglich gefordert war und womit viele Rabbiner ja schon einverstanden waren. Zum Beispiel die Schule von Hillel, das war ja der andere große Rabbiner seiner Zeit, formulierten, es reicht, wenn ein verheirateter Mann seiner Frau treu bleibt und was er für Gedanken hat und welche Fantasien hat und wie er anderen Frauen begegnet auf dem Markt von Jerusalem oder Sepphoris, das ist nicht so problematisch. Jesus sagt, das ist sehr wohl problematisch, weil er der Schule von Schamai angehörte, die sagte, man muss es verhindern, dass es zu einem Ehebruch kommt. Das heißt, man muss prophylaktisch arbeiten und den Mann, der verheiratet ist, junge Männer vorwiegend, davor schützen, überhaupt auf die Idee zu kommen, ich könnte ja durch eine verführerische Szene in Jerusalem oder Sepphoris die Ehe brechen. Das heißt, er wollte das Gesetz, das sogenannte Gesetz, die Tora der Juden, aus denen er ja genauso schöpfte wie alle anderen Rabbiner, radikalisieren, festzurren an ihre Beständigkeit in der Tora und verhindern, dass es zu einer Aufweichung kommen könnte. Und noch eine sprachliche Feinheit fällt mir ein, oder es steht eine andere Frage gerade an.
Wir schauen mal gerade.
Ja. Ich würde gerne noch mal was beitragen. Es gibt ja noch gar nicht so lange eine Ausgabe, das Neue Testament jüdisch erklärt. Kennt das schon jemand hier aus der Runde?
Ja.
Also die Deutsche Bibelgesellschaft, das hat das herausgegeben, ist ursprünglich in Amerika entstanden. Das ist eine kommentierte Ausgabe des Neuen Testaments, an der 80 jüdische Gelehrte beteiligt waren, internationale jüdische Gelehrte, die kommentieren, also wirklich komplette Neue Testament. Und es gibt auch noch Erläuterungen und einzelne Aufsätze dazu. Es ist ein dickes Buch, fast 1000 Seiten. Es ist weitergegangen, ne? Also was Pinkas Lapid initiiert hat,
ja.
Hat sich deutlich weiterentwickelt. Und ich denke, man kann das in diese Reihe mit hineinnehmen von wirklich guten, also ich finde es weitgehend ziemlich gut, also was, ich habe es leider jetzt nicht hier, zu gucken, wie kann man aufs Neue Testament mit jüdischen Augen blicken.
Ja.
Sie kennen das sicher, ne?
Ja. Ich möchte zusätzlich erwähnen, weil Sie das gerade genannt haben, Daniela ist gleich dran. Ich will sagen, neben diesem Buch, das Sie erwähnt haben, Margit, und neben dem Buch meines Vaters und anderen Büchern, die ich hoffe herauszugeben, gibt es auch eine ganz große Flut, die will ich auch hervorheben, von Christen, die in den letzten 10, 15 Jahren längst nach Vaters Heimgang wirklich sich bemühen, dieses alte Wissen meines Vaters, ich werde gleich einen Namen nennen, in die christliche Theologie einzubeziehen. Das heißt, christlicherseits auszusprechen, sowohl katholischerseits als auch evangelischerseits, wir Christen tun uns damit einen Gefallen. Ich will das ganz sauber aussprechen. Ja. Wir Christen tun uns, nicht den Juden, uns Christen einen Gefallen, wenn wir mit alten Bildern, die krankhaft sind, die verzerrt sind, aufhören. Zum Beispiel Hubertus Franke Mölle. Hubertus Franke Mölle habe ich vor etwa 20 Jahren kennengelernt. Und der hat ein Buch geschrieben, Der Jude, Jesus und die Anfänge des Christentums. Kann ich Ihnen auch empfehlen, obwohl ich nicht für den Verlag arbeite. Aber ich will Ihnen nur zeigen, was in Deutschland passiert in den letzten 15, 20 Jahren. Hubertus Franke Mölle, ein Professor an der Universität zu Münster, mittlerweile Emeritus, hat ein super Bändchen geschrieben, das ist, weiß ich, 100 Seiten, sowas. Und das nannte Der Jude, Jesus und die Anfänge des Christentums. Super akademisch. Damit will ich Ihnen allen zeigen, Margit und allen Freunden und Freundinnen, es tut sich viel im theologischen Markt. Ich spreche im Moment vom Büchermarkt, nicht von den Symposien, Die für mich nicht so befriedigend sind. Aber wenn so ein gestandener Katholik so ein tolles Buch herausgeben kann, Der Jude Jesus und die Anfänge des Christentums, und darin wirklich präzise zeigt, wie der Anfang des Christentums jüdisch war, nochmal, wie der Anfang des Christentums vor der konstantinischen Wende total jüdisch war und es dokumentiert, bin ich sehr glücklich, weil ich spüre, wie Sie sagen, Margit, dass das Werk meines Vaters weitergeht. Mhm. Ich möchte noch ein Buch erwähnen, eines Freundes von mir, weil ich neben dem Katholiken den Protestanten erwähnen will. Es gibt einen Doktor, Guido Baltes, Bertha Anton Ludwig Theodor Emil Siegfried, den ich sehr schätze, vielleicht heute Abend, hallo Guido. Guido Baltes hat ein dickes Buch geschrieben, neben anderen, Der Jude, Jesus und die Missverständnisse der Christen. In aller Härte, wie Sie es eben gehört haben, Der Jude, Jesus und die Missverständnisse der Christen. Und er ist Christ, er ist kein Jude. Das ist im Franke Verlag Marburg herausgekommen, Franke mit Zika. Und in diesem Buch, meine Frau und ich haben es von ihm persönlich gewidmet bekommen, noch einmal, Guido Baltes, kaufen Sie sich das Buch. Ich mache auch dafür Werbung, obwohl ich dafür nichts kriege. Der Jude, Jesus und die Missverständnisse der Christen zeigt ein Christ, ein freikirchlicher Christ, wie sehr er unbefriedigt war mit den klassischen Stereotypen gegen das jüdische Volk. Und auf etwa 300, 400 Seiten zeigt er deutlich, Stelle für Stelle aus dem Neuen Testament, wie Jesus missinterpretiert wurde gegen seinen eigenen Glauben, das Judentum, und gegen seine eigenen Brüder und Schwestern, die Juden. Und ich habe ihn gefragt, wir haben ihn in Jerusalem kennengelernt, in Jerusalem, schöner kann es ja gar nicht sein, vor etwa 20 Jahren, Guido Baltes, Deborah und Yuval. Wir haben uns kennengelernt in Latrun, der großen Begegnungsstätte für Christen und Juden. Und er sagte uns ganz deutlich bei einem Dattelsaft in Israel, typisch orientalisch, ich habe es nicht mehr ausgehalten, als gestandener Christ, dieses dumme Geschwätz, ganz sauber ausgesprochen, dieses dumme Geschwätz, das wir Christen über Juden erzählen, weiterhin zu glauben. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Und er hat etwa 2 Jahre an diesem Buch geschrieben. Und ich bin so überwältigt von dem Buch, von seiner Ehrlichkeit, dieses Guido Baltes. Er arbeitet am Marburger Institut für Mission. Mit der er deutlich sagt, ich möchte als Christ um meiner selbst willen, um eines authentischen, genuinen Verhältnisses zu meinem Heiland Jesus von Nazareth, ein sauberes, korrigiertes, judenfeindfreies Bild haben. Und das ist ihm wirklich gelungen auf diesen fantastischen Seiten. Und darum kann ich Ihnen das ebenfalls nur empfehlen, Der Jude Jesus und die Missverständnisse der Christen neben Hubertus Franke. Und daneben gibt es natürlich noch 10 andere, die mir nicht so signifikant erscheinen, die ich aber auch nennen kann, wenn Sie möchten. Es tut sich einiges auf dem theologischen Markt, weil relativ viele Christen spüren, es kann so nicht weitergehen mit diesen Verzerrungen, die wir in den Evangelien in deutscher und französischer, lateinischer und griechischer Sprache kreiert haben, und dadurch diese kostbare Gestalt, schauen Sie, wie liebevoll ich über Jesus spreche, diese kostbare Gestalt Jesus verunstaltet haben. Jetzt denke ich, möchte Daniela Bücher etwas sagen.
Genau. Ja, schönen guten Abend. Hören Sie mich?
Ja, sehr gut.
Okay, wunderbar. Ich wollte erstmal gerade auch sagen, dass dieses Buch, dieses neue, ich habe es mir ja schon gekauft, auch wirklich wunderbar es zusammenfasst. Ich habe es noch nicht gelesen, selbstverständlich, aber in dem Vorwort sprichst du, Yuval, diese 4 Fakten an, die dein Vater genannt hat, weswegen er eben auch diesen Auftrag bekommen hat, um das falsche Verständnis und Gottesbild zurechtzurücken. Und in dem vierten Punkt heißt es ja eben, dieses Gottesbild für Christen, einmal das Alte Testament und das Neue Testament, und dass im Neuen Testament halt eben der Gott der endlosen Liebe und im Alten der Gott der Rache so hervorgehoben wurde. Und ich als Pfarrerstochter, du weißt es ja auch, es ist tatsächlich ein Teil meiner Person gewesen, dieses wirklich Stereotype sozusagen in mir zu tragen, bis ich eben auch dank deines Vaters Buch, das erste, was mir begegnet ist, eben wirklich diese Rückverwurzelung selbst entdecken durfte und eben diese wirkliche Manipulation, die auch die Bibel, das im Neuen Testament eben mit diesen Stereotypen arbeitet. Für mich wäre jetzt da wirklich die Frage, weil du ja mit vielen Menschen Kontakt hast, hast du das Gefühl, dass sich da wirklich auch da jetzt nicht nur in unseren speziellen Zoom-Kreisen auch da inzwischen wirklich etwas verändert? Weil ich es tatsächlich immer, gerade noch ergänzend, weil ich es gerade vor 3 Jahren war ich mal Gast in einer freien Gemeinde meiner Schwester in Karlsruhe und die Referentin dort bei einem klassischen Frauenfrühstück. Ich kann dir wirklich nicht mehr genau sagen, worum es ging, aber es war dieser typische Nebensatz. Naja, das haben wir ja heute, Gott sei Dank, durch Jesus nicht mehr, weil der Gott der Rache ist das Alte Testament und wir sind frei davon. Und das hat mich damals auch wieder so tief getroffen und verletzt und habe mit meiner Schwester dann noch große Diskussionen gehabt, weil ich gedacht habe, diese falsche Gottesbilddarstellung oder dieses falsche Gottesbild, dieses Gift ist eben immer noch sehr, sehr tief da und das tut weh.
Das ist da. Ja. Daniela, ich möchte mich ganz herzlich für diese exzellente Frage bedanken. Meine Antwort dazu lautet, liebe Freunde und Freundinnen, liebe Margit, lieber Freund Alban, alle Zuhörer und Zuschauer europaweit, die dann in YouTube verfolgen dürfen, es ist gemischt. Es ist einfach gemischt. Ich erlebe durch meine Arbeit und gemeinsam mit meiner Freundin Deborah, die das Werk hier fortsetzen darf, dass es Menschen gibt, die wirklich spüren, dass diese klassische Dichotomie, zu Deutsch Spaltung, Schwarz-Weiß-Spaltung, einfach nicht zutrifft und ein falsches Bild gibt von Gott, vom Gott der Bibel, vom Gott des Ersten Testaments und vom sogenannten anderen Gott des Zweiten Testaments. Ich spüre viele Christen, nicht nur die genannten Hubertus van Kommerle und Guido Baltes, der Akademiker, sondern ich spüre auch in meinen Seminaren Menschen, die merken, das kann so nicht stimmen, weil es zu, sagen wir es mal, sehr deutlich plakativ und primitiv ist. Ich drücke es mal ganz deutlich und ich denke in sehr schöner deutscher Sprache aus. Es ist zu plakativ und es ist zu primitiv. Dazu sind wir heute viel zu gebildet einfach. Wir haben zu viele Informationen durch Archäologie und durch Theologie weltweit. Das Internet quillt ja über von neuen Informationen, auch von großen Universitäten, in denen nachgedacht wird. Es ist zu plakativ, Margit, und zu primitiv, immer noch auf diesem alten Sessel zu sitzen, diesem verdorbenen Sessel, und nach der Gott des Ersten Testaments streng ist und der Gott des Neuen Testaments zärtlich und verschmust. Das überzeugt einfach nicht mehr, um es sehr deutlich zu sagen. Und ich darf mit vielen Christen verkehren, wie zum Beispiel Daniela und die vielen anderen, die ich heute Abend einladen durfte und ihre Anwesenheit, natürlich die GCOZ und die evangelische Erwachsenenbildung, die ihnen untersteht, Margit. Ich merke, dass viele Christen merken, dieser alte, dumme Schwachsinn ist nicht mehr befriedigend und nicht mehr überzeugend im 21. Jahrhundert, in dem wir so viele neue Kenntnisse haben, zum Beispiel durch Bücher, die ich nannte, und durch Bücher, die mein Vater herausbrachte, und durch Kolloquien, internationale Seminare mit Juden, anderen Juden, die darüber sprechen. Es überzeugt einfach nicht mehr. Nicht nur, dass es einfach sich dumm anhört, sondern es ist einfach nicht überzeugend, in so einer Primitivität, in so einer Naivität zu sagen, der Gott des Ersten Testaments ist so und der Gott des Zweiten Testaments ist so, ohne wirklich die Feinheiten des Ersten Testaments kennenzulernen und die Feinheiten des Zweiten Testaments kennenzulernen. Andererseits, wie Daniela Bücher, meine fantastische Studentin aus Ostwestfalen, sagt, gibt es natürlich auch, sagen wir es mal sehr deutlich, ohne verletzend zu werden, in ländlichen Regionen, tief in Schleswig-Holstein und tief in Bayerischem Wald, natürlich noch Menschen, die mich auch per Mail kontaktieren, darum weiß ich ja, worüber ich spreche, die mich auch mindestens 5-mal im Jahr kontaktieren und mich belehren wollen. Ich müsste doch als Jude verstehen, dass, um es sehr scharf auszudrücken, Jesus den neuen, zärtlichen, verschmusten Gott in die Welt gebracht habe, wohingegen wir Juden doch immer noch an dem alten, strengen, strafenden Gott festhalten. Solche Menschen wollen mich natürlich belehren und ich werde dann sehr deutlich in der E-Mail-Korrespondenz solcher Menschen und antworte ihnen, indem ich ihnen Belege bringe, wie zärtlich der Gott des Ersten Testaments ist, Stichwort Ruhe in der Liebe, und wie hart der Gott des Zweiten Testaments ist. Wenn ich zum Beispiel ein Zitat bringe aus Lukas 12, 49, meint nicht, dass ich gekommen bin, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Oder meint nicht, dass ich gekommen bin, den Frieden zu bringen, sondern das Feuer, und ich wünschte, es brennte schon jetzt. Das heißt, wir haben sowohl Härten in Bezug auf Gott, im Zweiten Testament und sie haben sehr viel Zärtlichkeiten und Innigkeiten in Bezug auf das Gottesbild im Ersten Testament. Es trifft beides zu. Gott kann streng und zärtlich, gefühlvoll sein im Ersten Testament. Gott kann aber auch streng und sehr feinfühlig im Zweiten Testament sein. Diese Schwarz-Weiß-Dichotomie stimmt hinten und vorne nicht. Und darum möchte ich sagen, ich habe das nicht statistisch untersucht, das ist nicht meine Aufgabe. Aber ich bin für jeden Menschen dankbar, der mir in einer E-Mail mitteilt, ich habe ja auch andere E-Mails, die ich bekomme, als Kapazität auf diesem Gebiet, Mensch, liebe sage, Herr Lapid, Sie sehen das doch auch so, dass diese alte Schwarz-Weiß-Malerei kann doch im 21. Jahrhundert nicht mehr aufrechterhalten werden unter gebildeten Christen in Deutschland. Und das unterstütze ich natürlich. Das heißt, ich merke, um es unterm Strich zusammenzufassen, mehr Bereitschaft und mehr Engagement, dieses alte, kranke Bild der Schwarz-Weiß-Malerei zu überwinden, Daniela, zugunsten eines neuen, authentischen Bildes, in dem beide Komponenten Gottes im Ersten und im Zweiten Testament vorliegen. Dieses Positive überwiegt gemäß meiner Erfahrung als Akademiker gegenüber diesem rückständigen alten Bild, wonach Gott getrennt ist in beiden Testamenten.
Ja, danke schön.
Danke, Daniela, für deine Frage.
Ich würde gerne noch ergänzen. Wir haben ja auch heute so unglaublich viele Möglichkeiten, uns zu informieren. Und wir sind nicht mehr darauf beschränkt, Bücher zu lesen, die vielleicht für manche auch nicht so einfach zu verstehen sind oder wo der Zugang ein bisschen schwierig ist. Also ich bin jetzt seit Corona, wie viele andere, auch ein großer Freund von Podcasts geworden.
Ja, sehr gut.
Habe wunderbare Vorträge gehört und ich kann zum Beispiel sehr empfehlen, also um überhaupt mal zu verstehen, wie funktioniert jüdisches Denken. Das ist ja die Voraussetzung. Also es geht ja nicht immer nur darum, wie kriegen wir das jetzt aufs Christentum übertragen, sondern erstmal überhaupt zu gucken, wie ist überhaupt dieses Denken. Und da gibt es beispielsweise auf einem bayerischen Sender, bei Bayern Klassik oder ich weiß gar nicht wo, gibt es jede Woche eine Sendung zum Schabbat. Und jedes Mal spricht der Landesrabbiner Joel Berger eine kurze Auslegung über den Text des jeweiligen Schabbats. Und das ist so erhellend für jemand, der also erstmal nur gewohnt ist, eben aus christlicher Perspektive Texte zu lesen. Auch das Alte Testament aus christlicher Perspektive
zu
lesen. Und wenn ich das mal beiseite tue und zwar nicht nur über Bücher, sondern über die Stimme eines Rabbiners vermittelt bekomme, dann ist das so ein Geschenk und das macht einem vieles, vieles leichter zu verstehen, vielleicht auch manchmal erstmal schwerer, aber dann auch über die lange Zeit auch leichter. Man findet sogar chassidische Podcasts, man findet alles Mögliche. Man muss sich nur auf die Suche machen und es ist ein ganz großes Geschenk. Also diese Möglichkeit. Ja, unsere Brüder und Schwestern besser kennenzulernen. Vielen Dank.
Ich möchte in dem Zusammenhang auch etwas erwähnen, weil Sie das gerade gesagt haben, Margit. Ich arbeite mit einem Freund zusammen, den ich unbedingt heute Abend auch loben will, Rickleff Münnich. Rickleff Münnich ist ein Pastor im Ruhestand. Rickleff Münnich finden Sie im Internet. Der hat aus eigener Initiative, der ist heute 70 circa, eine Sendereihe herausgegeben, die heißt Ahavta, die ich Ihnen unbedingt ans Herz legen möchte. Ahavta schreibt sich Anton Heinrich Anton Vera Theodor Anton. Nochmal, Anton Heinrich Anton Vera Theodor Anton, das ist das hebräische Wort, du wirst lieben. Das Anfang des großen sogenannten Glaubensbekenntnisses des Judentums aus Deuteronomium 6,4, wer Ahavta et Adonai Eloicha becholleva frau, becholleva schrau, becholleva, und du wirst deinen Gott lieben mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit ganzem Sein. Dieser Rickleff Münnich ist ein Pastor, emeritiert, sitzt derzeit in Hamburg und macht unter anderem mit mir, aber auch mit anderen Rabbinern, jeden Freitag, liebe Margit, liebe Freunde und Freundinnen der Sendung heute Abend, jeden Freitag von 14 Uhr bis circa 14.30 Uhr, eine Sendung Gedanken zu Parashat HaShavua. Genau, was Sie gesagt haben. Mhm. Gedanken zu Parashat HaShavua heißt Gedanken zum Wochenabschnitt, der am Samstag nach dem Freitag ansteht. Und wenn Sie in YouTube gehen und Ahavta eingeben, A-H-A-V-T-A, werden Sie mittlerweile 40, 50, 60 spannende Sendungen bekommen. Ja. Bis zu einer halben Stunde. Ich mache es immer länger. Ich mache es 40 Minuten. Zu den Gedanken des Schabbat. Und das ist etwas hochinteressantes. Ich möchte meinen Freund Rickleff Münch ausgesprochen loben. Er ist ein emeritierter Pfarrer, der das nicht machen muss. Er könnte sich hinlegen auf Mallorca und den ganzen Tag schlafen. Aber er sagt, er möchte es, weil er es dem jüdisch-christlichen Dialog schuldet. Wissen, wie Sie gesagt haben, was wir heute Abend seit anderthalb Stunden sagen, Wissen, profundes Wissen aus jüdischem Munde, aus jüdischem Munde von vier, wir sind vier Rabbiner, vier Theologen, die mit ihm zusammenarbeiten, aus jüdischem Munde der deutsch-christlichen Zuhörerschaft zugänglich zu machen. Das möchte ich neben dem, was Sie sagten, Bayerischer Rundfunk, nicht als Konkurrenz, sondern als Zusatzpaket Ihnen anbieten. Das läuft seit, weiß ich, vier, fünf Jahren. Jede Woche, diesen Freitag auch, ist einmal einer von uns dran, Dr. Ahrens, Dr. Lapide, Andrew Steinmann. Es lohnt sich, hineinzuhören, weil Sie wirklich bereicherter ausgehen.
Entschuldigung. Ist das auf NDR?
Das ist in YouTube. Das macht er privat.
So.
Das ist in YouTube privat. Sie gehen bereichert heraus aus jeder Sendung, der mit einem von uns vier Theologen macht.
Sehr gut.
Ich sehe im Chat, falls noch nicht Fragen sind, die Anregung vom Ehepaar Rauhut, ob du, Yuval, am Schluss vielleicht das Vaterunser nochmal auf Hebräisch für uns beten könntest. Allerdings sehe ich bei Frau Linde ein Häkchen. Ich weiß nicht, ob das noch eine Wortmeldung ist.
Das müsste ich heraus.
Nein, das ist irgendeine Bestätigung gewesen.
Ich wollte schon noch eine Frage stellen. Ich bin eine wirkliche Verehrerin ihrer Mutter und höre da auch eigentlich noch ganz oft auf Bibel.tv ihre Beiträge. Wie würden Sie denn Ihren Beitrag zur Politik oder zur Religionstheologie Ihres Vaters sehen?
Nochmal, wie würde ich was machen?
Ich höre häufig nach wie vor Beiträge ihrer Mutter. Und bin davon auch begeistert. Und was für eine Position hat sie denn in den ganzen Auslegungen ihres Vaters? Oder hat sie da beigetragen? Oder war sie relativ eigenständig? Oder wie ist das gelaufen?
Ja, meine Mutter, kann ich Ihnen sehr schnell beantworten, war eine eindeutige Unterstützerin der Theologie meines Vaters. Das heißt, Sie können sie übrigens auch finden. Meine Mutter ist nach wie vor aktiv, lebendig, durch die alten Sendungen in YouTube. Wenn Sie dort eingeben, Ruth Lapide, werden Sie mindestens 60 Sendungen finden, in denen meine Mutter überwiegend theologisch tätig war. Und dann können Sie sich selbst ein Bild machen von der theologischen Kompetenz meiner Mutter. Meine Mutter war politisch, wenn Sie das ansprechen, politisch, theologisch, politisch, gesellschaftlich nicht aktiv, aber sie hat hundertprozentig die theologische Stellung und Deutung meines Vaters unterstützt. Das heißt, sie hat in unzähligen Beiträgen, hat auch eigene Bücher geschrieben, vier Stück gibt es noch am Markt, in ihre Sicht Jesu von Nazareth und insbesondere, das war ihre Spezialität, die Sicht des Ersten Testaments, hervorgehoben. Das heißt, zu großen Gestalten der Tora gesprochen und diese Gestalten mit jüdischen Augen präsentiert. Die leben heute noch weiter. In YouTube, wie gesagt, wenn Sie Ruth Lapide eingeben und diese Sendungen hören. Wie gesagt, sie war Theologin in erster Linie, nicht Politikerin, sondern so wie mein Vater eine kritische Neubetrachterin des Neuen Testaments, des Zweiten Testaments und des Ersten Testaments.
Also die Beiträge sind auf Bibel.tv auch zu hören.
Ja, genau.
Ja. Jetzt ist noch eine Meldung von Jens Wilke.
Ja, ich will auch auf die Sendung hinweisen. Am Freitag um 15.05 Uhr Shalom im Bayerischen Rundfunk, zweites Programm, Bayern 2 ist das.
Genau.
Und es ist auch noch im Deutschland Radio Kultur abends um 19 Uhr die Sendung Shabbat. Seit vielen Jahren. Habe ich das schon gehört, wann immer auch ich mal die Möglichkeit dazu hatte. Und Da ist auch gerade im Deutschlandrat, ich glaube im Deutschlandrat, ich weiß es jetzt nicht in welchem Programm, auf jeden Fall, die geben auch noch Hinweise, wann die Kerze gezündet werden muss, zu welchem Zeitpunkt und welche Uhrzeit.
Es ist auf dem Bayerischen und man kann alle diese Sendungen nachhören. Die sind alle per Podcast nachhörbar, sodass man sich gar nicht zeitlich also auf diese Uhrzeit festlegen muss. Das lässt sich alles
wiederholen. Lässt sich alles genau im Internet nachlesen, genau.
Genau.
Ja. Aber Alban, sag mir mal ganz kurz das Vaterunser, sag mir mal kurz das Kapitel, denn ich muss hier das Hebräische nachblättern. Hast du gerade das Kapitel in Matthäus? Denn ich muss das gerade im Hebräischen suchen, das ist eine andere Aufzählung. Alban, sag mir doch gerade mal die Stelle in Matthäus.
Das muss irgendwie, ich weiß nicht, ob das Kapitel 7 ist, aber es muss.
Sag mir gerade mal die Stelle, dann finde ich das sofort in meiner Konkordanz zu
Hebräischen. Matthäus 6 muss das sein.
Was in?
In 6, glaube ich, ist es.
Ja, genau, ich hab's hier. Aber halt, ich muss es suchen, Sekunde. Ich hab's gefunden. Es ist, wie gesagt, in der Berglehre. Ich muss es hier nur bei mir blättern. Soll ich es vorlesen auf Hebräisch zum Finale?
Ja, das wäre sehr schön.
Ich hab's hier auf Hebräisch. Ich kann es dir zeigen, auf Hebräisch.
Schön, ja.
In einer rekonstruierten. Also, ich lese das Vaterunser vor. In der hebräischen Sprache Matthäus 6, ab Vers 9. Avinu shebashamayim yitkadesh shimcha. Tavo malchutcha. יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע. כי אם תסלחו לבני אדם על חטאותיהם, גם אביכם שבשמיים יסלח לכם. ואם לא תסלחו לבני אדם, גם אביכם לא יסלח לכם על חטאותיכם. Das war, wie gesagt, das Vaterunser in der hebräischen Fassung mit schon diversen Korrekturen eingebaut, die hebräischen Rückübersetzer, meine Kollegen aus der hebräischen Universität in Jerusalem, vorgenommen haben, die sehr, sehr wahrscheinlich dem Originallaut entspricht. Ich lese noch einmal vor, damit Sie noch mal in den Genuss des hebräischen Klangs kommen. Ich lese etwas langsamer vor. Matthäus 6, wie gesagt, ab Vers 7. Ka'asher atem mit palelim himan'u mi legabev milim kagoyim החושבים שברב דיבורם ישמעו. אל תהיו דומים להם, כי יודע אביכם את צורכיכם בטרם תבקשו ממנו. לכן כך התפללו אתם. Das war die Einleitung. אבינו שבשמיים יתקדש שמך. תבוא מלכותך. יעשר את צונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום. וסלח לנו על חטאינו. כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע. כי אם תסלחו לבני אדם על חטאותיהם, גם אביכם שבשמיים יסלח לכם. ואם לא תסלחו לבני אדם, גם אביכם לא יסלח לכם על חטאותיכם. Das Vater unser in der mutmaßlichen hebräischen Originalfassung.
Vielen, vielen Dank, lieber Yuval, für dieses abschließende Gebet, für den wunderschönen Klang der hebräischen Sprache und vor allem auch für das intensive Gespräch mit dir, wie ich deinen Vortrag nennen möchte. Auch einen herzlichen Dank natürlich an das Erwachsenenbildungswerk und an Frau Büttner für die Organisation dieses Abends.
Großen Dank meinerseits. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern. Und ich bin sehr dankbar, dass ich dieses Buch herausbringen durfte, anlässlich des. Ich möchte noch einen Satz zu dem Buch sagen. Sie müssen sich, habe ich schon meinen Studenten gesagt, zu Frau Daniela etc., Sie müssen sich nicht den Druck machen, das Buch von A bis Z durchzulesen. Es ist ja eine Anthologie, zu Deutsch eine Blütenlese. Schauen Sie sich im Inhaltsverzeichnis an, neben meinem dicken Vorwort, was Sie gerade interessiert. Sie müssen nicht von A bis Z 500 Seiten lesen, sondern gehen Sie selektiv, eklektisch, nannte das mein Vater, wählerisch, griechisch, ekalein. Gehen Sie eklektisch vor, suchen Sie im Inhaltsverzeichnis diejenigen Perikopen aus dem Zweiten Testament, die Sie justament heute oder morgen oder im Dezember 2022 ansprechen. Sie müssen es nicht in einem Durchzug lesen, Sie stehen ja vor keiner Prüfung, sondern das, was Ihr Herz Ihnen sagt, die Korrekturen, die Sie ansprechen, gemäß den Titeln, die hier aufgeführt sind, die lesen Sie durch. Und noch ein Tipp von mir, es ist ja Ihr Buch, das Sie für 39 Euro gekauft haben. Unterstreichen Sie viel. Ich darf Sie bitten, nicht typisch deutsch, aber typisch jüdisch, möchte ich sagen, unterstreichen Sie wie wild in allen Leuchtmarkern, die die sie haben. Denn es wird ihnen sehr helfen, wenn sie nach der Lektüre wieder auf die alten Stellen zurückgreifen und merken, sie haben schon Vorarbeit gelesen, durch die geleistet durch die Unterstreichungen.
Ja, vielen Dank für diesen diese engagierte Gedenkveranstaltung, sage ich jetzt mal.
Dankeschön.
100. Geburtstag, das haben wir ja schon fast wieder vergessen. Vielen Dank an Sie, Herr Lapide, vielen Dank an Alban Rüttenauer, vielen Dank an alle, die dabei waren. Ich hoffe, das hat jetzt so geklappt mit der Aufzeichnung und wir werden dann noch in Verbindung bleiben, wie wir das dann entsprechend veröffentlichen und so.
Gerne, es wäre ganz toll, Margit, wenn Sie das irgend im Internet, in YouTube stellen könnten. Ich weiß nicht, wie das technisch geht. Ich möchte Ihnen im Namen der vielen Freunde und Freundinnen, die heute gerne dabei wären, aber Termine hatten, herzlich danken. Es wird große Beliebtheit nach sich ziehen.
Ja, wunderbar. Ja, dann danke ich allen, die dabei waren, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und eine gute, gesegnete Nachtruhe und sag auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.
Shalom nach ganz Deutschland. Danke.
Auf Wiedersehen.
Ja. Zeichnung.